Herzlich willkommen zum heutigen Dienstagabend Sundowner nach einer Woche Pause, weil wir mit unserem Freund Günni Schabel am Samstag schon aufgenommen hatten. Endlich wieder Dienstagabend mit meinen zwei Freunden hier im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und ich bin der Andi Storff.
Präsentiert werden wir wie immer von Rafa. Rafa Custom in Speziellen. Und fast hätten wir heute zu zweit angefangen. Wir haben gerade schon beraten, weil Andi ein bisschen ist jetzt doch früher als erwartet, aber schien zu spät zu sein. Und wir hatten schon überlegt, ob wir mal zu zweit anfangen und ihn dann einfach reinlassen.
Ja, diese endlose Debatte über, das ist immer, die Aufnahme ist immer meine Essenszeit, aber Andis Essenszeit ist halt auch von 19 bis 21 Uhr, ist die Raubtierfütterung im Sauerland und ja, gut, müssen wir natürlich auch.
Ja, wir waren beeindruckt gestern von, oder Paul war besonders beeindruckt von Andis Kampfgewicht.
Ja, 95 Kilo ist, ist auf jeden Fall
sportlich. Schon schwer damit bergauf zu fahren, aber. Ich muss sagen, ich ging gar nicht so schlecht in Form. Ich bin ja meinen Hausberg heute zumindest mal
hochgefahren,
nicht hochgelaufen. Von unten bis oben mit der Scheibe auch gefahren heute. Da musst du dir mal vorstellen, was ich da hochgedrückt sein muss.
Ja gut, 2000 Watt.
Aber große Blatt ja eh allgemein immer, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, kleines Blatt kannst du eigentlich, also würde ich bei mir schon fast abschrauben. Warte mal, muss ich kurz erzählen.
Du wohnst ja aber auch in Brandenburg.
Ja. Ich bin mit Roger Kluge Rad gefahren und er hat halt ohne Mist an jeder Kreuzung oder Ampel, oder wir hatten viele Ampeln heute, hat er mal aufs kleine Blatt geschalten zum Anfahren. Wie so ein Auto, was einen ersten Gang schaltet, weißt du, an jeder Ampel. Und dann immer wieder hoch und runter, ey.
Ey, aber hier, ich habe da die Woche was gefunden, was ich auf jeden Fall hier kurz besprechen wollte, was genau damit zu tun hat, nämlich Andi so schwer und so viel Watt bergauf und so weiter und ich bin mir jetzt nach neuester Recherche relativ sicher, dass Emu Buchmann dieses Jahr die Tour gewinnt. Denn ich habe mir mal auf Strava eine seiner letzten Aktivitäten angeguckt, wollte mal gucken, ob der auch richtig trainiert da im Ötztal. Und dann habe ich mir hier mal so die Leistungsbereiche angeguckt und hier steht, basiert auf den Daten eines Leistungsmessers und der geschätzten FTP. Also Emu Buchmann war in dieser Trainingseinheit, die irgendwie 160 Kilometer war und über 4000 Höhenmeter, was auch immer, eigentlich nämlich nur im aktiven Regenerationsbereich unterwegs. Der ist bei ihm von 0 bis 909 Watt. Das ist ja, weißt du, da hat er sich mal richtig ausgeruht für die nächste Einheit, weil wenn er dann Schwelle fahren will, muss der laut Strava 1488 bis 1736 Watt fahren. Das könnte schon reichen für einen Toursieg, würde ich sagen, ne?
Und dem hat die Corona-Pause richtig gut getan.
Ja, so. Der hat Talent. Richtig gut. Und neuromuskulär wird es auch erst ab 2480 Watt.
Das kannst du jetzt aber auch nur alles sehen, weil du Strava Premium hast, ne?
Ich weiß nicht. Ich habe halt Strava Premium. Weiß ja nicht, was die anderen sehen. Ich hoffe, dass das die Gegner nicht sehen, sonst werden die ja...
Das kriegen wir an.
Wenn der mit 1500 Watt so, was weiß ich, Col de la Madeleine hochfährt, könnte schon reichen, glaube ich dann, ne? 45er
also Schnitt. Im unteren GA.
Der hat mich auf jeden Fall belustigt hier. Schätzung, geschätzte FTP, also Strava hält auf jeden Fall einiges.
So, aber geschätzte FTP ist dann bei dem, wo, ja, bei 2000 Watt oder was? Bei
1480 bis 1736.
Aber da habe ich heute wirklich auch noch dran gedacht, ne? Was Strava mir heute wieder da ausrechnet, als ich da den Berg raufgefahren bin. Weil keine Ahnung, wie die das ausrechnen, aber das ist auf jeden Fall immer deutlich zu wenig.
Die denken, du bist leicht.
Zumindest mal bei mir.
Die denken, du bist leicht.
Nee, ich habe ja mein Gewicht da angegeben, also.
Ja, dein richtiges oder dein Wunschgewicht?
Ja, nee, mein richtiges. Ey. Mein richtiges Gewicht ist ja auch mein Wunschgewicht, Paul.
Eigentlich hier wieder... Gute Überleitung von bezahlten Apps und dass sie nicht richtig funktionieren. Ich bin nämlich jetzt, diese Woche bin ich mal so im Brand-Bereich unterwegs. So, ne? Sonst hast du immer Fossis Domäne, aber die Woche habe ich mich ein paar Mal aufgeregt. Eurosport-Player, Jungs, was denkt ihr euch eigentlich? Ey, ich bezahle da für die Scheiße, die ich sehen will und dann kommt am laufenden Band erstens Werbung. Und zweitens diese scheiß Top 5 besten Motocross-Jumps oder Top 5 besten Snooker-Einloch-Dinger, was 3 Minuten dauert und die scheiß Musik die ganze Zeit läuft und ich kann nicht das gucken, was ich will. Ey, macht's weg, bitte.
Also das mit der Werbung, da habe ich auch noch nicht verstanden. Also das ist ja eigentlich Pay-TV, ne?
Ist Pay-TV.
Aber gut, bei Sky kommt auch Werbung. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich zahle doch eigentlich für ohne Werbung, oder nicht?
Ja, ich.
Ja, eigentlich schon, ja.
Auf jeden Fall, was denken die eigentlich mit diesen Zusammenschnitten? Haben die zu wenig zu, ich meine, jetzt okay, Corona, zu wenig zu senden, klar. Aber ja, es
gibt
sonst
ja nichts,
auch,
ne? Gibt ja nichts.
Ja, es war ja sonst immer auch schon die scheiß besten Tennisaufschläge, will ich nicht sehen. Wenn ich Tennis gucke, können die das dazwischen.
Wenn der Aufschlag gut ist.
Dauerhaft.
gegen hell.
Jetzt ein paar Stoßgeräusche zu Hause.
Was wolltest du denn da gucken? Haben die hier slowenische Meisterschaft übertragen oder was?
Naja, jetzt habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass es stattgefunden hat. Weiß ich
ja,
nicht.
Ja, da musstest du auch bezahlen.
Also im Nachhinein habe ich es mitgekriegt, aber vorher wusste ich.
Ja, der interessante Teil, der war ja nicht zu sehen. Da war irgendwie so ein kleiner Schnitt zwischen, okay, die letzten beiden sind zusammen im Finale und Roglic fährt dann übers Ziel.
Echt? Also war einfach.
Ja, ja.
Okay.
Ja, keine Ahnung, Kamera ausgefallen oder so. Oder haben wir einer zu wenig aufgestellt, ich weiß nicht. Hätten wir machen können, die Übertragung auf jeden Fall.
Ja, wir hätten es auf jeden Fall nicht schlechter hinbekommen.
Ja.
Nee, sonst, ich bin heute, hier in Berlin gibt es einen berühmten Bäcker. Oder bei Berlin, heißt Hollys Kuchenparadies oder sowas. Das ist so Roger, also,
Name.
Ja, wenn Roger da ankommt, die Bäckerin, die Inhaberin, die ist fast blind, glaube ich. Und die weiß trotzdem, wenn Roger kommt, also ohne dass sie ihn sieht, die weiß es, die merkt es einfach. Ich glaube, die haben eine innere Verbindung.
Nicht
und
vom Geruch.
Ja, eventuell, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir da heute und das ist so geil, da bezahlst du halt 4 Euro oder 5 Euro. 4 Euro ist quasi ein Teller mit wenig Kuchen voll und ein Filterkaffee, der immer nachgefüllt wird natürlich und selbstgemachten Kirschsaft. Oder 5 Euro und dann all you can eat, so ungefähr. auch so viel Filterkaffee, wie du willst.
Auf jeden Fall wie hieß die Dame nochmal?
Nee, das habe ich jetzt gerade einmal gesagt, das reicht.
alles
ich überlege, ob es überhaupt so smart ist, das zu erwähnen, aber jetzt habe ich es eh schon getan. Aber auf jeden Fall super nett und super leckerer Kuchen und habe ich natürlich auch dementsprechend viel Kuchen gegessen und dementsprechend scheiße geht es mir jetzt. Viel zu viel Zucker heute schon wieder gehabt, ey. Hab richtig
alles, was Paradies heißt.
Ja, musst du lernen, mit umzugehen mit Zucker.
So, ich habe voll auch noch eine echt schlechte Laune gehabt. Jetzt geht's gerade ein bisschen, weil ich Staufi natürlich auch wieder sehe. Das macht mich ja eh mehr glücklich. Da freut er sich. Aber war geil.
Es gibt hier anscheinend, also in der Nähe von Köln gibt's auch irgendwo so einen Laden. Da fahren die dann auch immer hin. Also, was heißt die? Hier die Zugezogenen aus Ostdeutschland. Die fahren extra dahin, weil es da billig Kuchen gibt.
Wer sind die Zugezogenen? Also,
André Greipel ist ja noch kein offizieller Hürter, der kommt ja immer noch aus Rostock. Ne?
Ja, der wird auch immer aus Rostock kommen.
Der hat sich dann da mit Robert Wagner immer verabredet, irgendwo in der Pampa, nur weil es da billig Kuchen gibt.
Ja, kann ich voll verstehen. Ey, Apfel mit Deckel, Euro 50, das muss schon sein. Ey. Gehen wir jetzt rüber zu Ride, Collect and Donate. Der Marc Klaus von Downer hat eine coole Aktion ins Leben gerufen, und zwar heißt die Ride, Collect, Donate. Und zwar geht es darum, dass man ich glaube, das Startdatum ist der 5.7., dass man Pfandflaschen sammeln soll, die auf der Straßenseite liegen oder an der Straße liegen und während des Trainings die einsammelt und quasi dann abgibt und das Geld, was man da sammelt, spendet. Und das Geld würde in dem Fall an den Verein Zero Waste e.V. gehen. Das ist halt so eine Spendenaktion, die ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt zeitlich begrenzt und würde über eine Spendenseite laufen und wir würden das bei uns auch wieder, wie immer, in den Shownotes hinterlegen. Aber an sich finde ich die Aktion ziemlich cool. Christian Knees macht da auch schon mit und einige andere. Und es geht einfach darum, dass wenn man trainieren fährt und man sieht Pfandflaschen oder Pfanddosen am Straßenrand liegen, dass man die einfach aufsammelt, mitnimmt und vielleicht beim nächsten Supermarkt abgibt und dann das eingesammelte Geld spendet. Man kann natürlich auch so gern noch mehr Geld spenden. An sich finde ich es eine coole Aktion. Er würde noch darum bitten, dass man auf dieser Seite, es ist betterplace.org, dass man unten in den Kommentaren vielleicht auch reinschreibt, wie viele Flaschen man gesammelt hat, dass er vielleicht so ein bisschen Überblick hat, was die Community erreicht hat.
Was haben wir noch gehabt die Woche?
Lachner Morten, geiler Typ, oder? Ja, einfach mal.
Dauerbrenner Everesting bleibt bestehen.
Wie heißt er?
Lach mal Morten. Safi heißt er richtig.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er Lecklin heißt, aber.
Leckin? Heißt er echt Leckin? Ja,
Leckin Morten.
Leckin Morten.
Lachlan. Ja, der Lachlan, der ist.
Ey, da darfst du nicht vergessen, wie ich Ossi bin, Mann. Das musst du mir verzeihen.
Ja, okay. Was hat er gemacht?
Der Leckin Morten, der ist zusammen den Mount Everesting hochgefahren.
zweimal Weltrekord, aber da wir schon.
Der ist den zweimal raufgefahren.
Schon mitbekommen haben.
Fahrrad. Das ist der Erste, der mit dem Fahrrad darauf gefahren ist.
Die Regeln
musste sich
so
anstellen oben, aber dann hat er es geschafft.
Die Regeln dafür sind ja nicht so einfach. Also für Radprofis ist das auf jeden Fall zu schwer, grundsätzlich, ohne vorher da einen Wochenendkurs gemacht zu haben. Deswegen hat er es beim ersten Mal auch verkackt, so wie Emo Buchmann, der das ja vielleicht absichtlich gemacht hat. So. Er wollte es aber halt wirklich machen. Hat es aber nicht geschafft, weil er irgendwelche Regeln, keine Ahnung, ich glaube, er hat sich irgendwie
verpflegen lassen. Nee, Moment mal kurz. Also, er hat es auf einem Segment gemacht, was er auch vorher schon abgeklärt hat mit den Jungs, die sich da irgendwie erhoben haben, diese Regeln fürs Everesting zu machen.
Der feiert also auch mit Strava.
Everesting ist halt,
da hat ja auch das Segment
irgendwie in einer Fahrt am selben Berg eben diese 8400 und ein paar Höhenmeter zu machen.
8848?
Irgendwie sowas. Und anscheinend hat er sein Segment oder dieser Anstieg, an dem er es gemacht hat, weniger Höhenmeter als ursprünglich angenommen und hat es eben deswegen um ein paar Meter verpasst, obwohl er sich eigentlich vorher nochmal mit denen da kurz geschlossen hat und die gesagt haben, nee, das passt schon alles so, musste halt irgendwie 39 Mal hochfahren und er ist halt auch 39 Mal hochgefahren, hätte aber 40 Mal hochfahren müssen.
Schade, auf jeden Fall.
Und ja, das hat er dann eigentlich gesagt, das wird er nie wieder machen. So behindert ist diese Everesting-Geschichte eigentlich, aber irgendwie hat er es dann eine Woche später nochmal gemacht und ist dann nochmal ein bisschen schneller gefahren und hatte eben jetzt diesen Rekord, offiziell, inoffiziellen Everesting-Rekord.
Was ich halt sehr sympathisch finde, ist, dass er halt einfach macht, ne, ohne Medienterra. Also der ist halt echt einfach hingefahren und dann irgendwann siehst du so einen Tweet von Wouters. Der postet halt irgendeine Zeit, denkst du, ja, was? Und dann einfach nur der Link zu dem Strava-Ride und dann, jo.
Ja, gut, der musste halt schon auch erstmal gucken, ob er das auch schafft, ne?
Ja.
So, mit Medientrara vorher musst du halt auch sicher sein, dass du es schaffst. Besser posten, wenn es auch geklappt hat.
Ja, gut, aber was heißt denn ohne Medien? Also ist der eigentlich für mich der Fahrer, der zumindest mal auf den ganzen internationalen Radsport Homepages, Websites, irgendwie den meisten Platz eingenommen hat. Also.
Nein, ich meine im Vorfeld, also es wurde jetzt nicht großartig angekündigt, dass er das Ding nochmal macht, da war jetzt nicht ein Kamerateam vor Ort und jetzt, also ich meine im Vorfeld, danach ist was anderes, aber im Vorfeld.
Er hatte seinen Bruder dabei, der wird da schon der Fotos gemacht.
Ja, aber ich rede das von dem Vorfeld. Es wurde jetzt nicht großartig angekündigt. Ja. Es ist nicht so wie bei Emu, der das gemacht hat und dann falsch macht und man sagt, man hat einen Rekord und sagen, nee, hast du nicht.
Das ist auf jeden Fall übersteigt irgendwie, keine Ahnung, meinen Radsport-Horizont. Also ich bin auch, glaube ich, der letzte Mensch, der das machen sollte, aber mir kommt auch einfach die Idee nicht.
Aber ich finde es halt krass, wie talentiert er einfach ist. Also das muss ein unglaublich talentierter Rennfahrer einfach sein. Das ist einfach so.
Ja, für lange Geschichten, ne? Aber da, das kannst du ja auch alles durchlesen. Da hat ja sein Teamchef auch ein bisschen was zugeschrieben. Und das auch erklärt, warum er gerade solche Sachen gut macht. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, warum, aber so in diesem mittleren Tempobereich, da musste ich ja jetzt auskennen als Trainer, da ist er wohl anscheinend besonders gut. Hab ich gesagt?
Weiß ich nicht. Muss mal anhören, was er gesagt hat.
Ja, und vielleicht auch einfach so Sachen, wo man wenig Gehirnzellen für braucht. Keine Ahnung, vielleicht passt das auch gut zusammen, weil ich meine, der ist da vorher auch irgendwie so einen ganz bekannten Trail in den USA, auch in der neuen Rekordzeit gefahren. Das waren aber auch, ich weiß nicht, wie lange ist er da gefahren? Auch mehrere Tage?
Ja, 3 Tage oder sowas, ja. Irgendwie.
Vielleicht dann jetzt so. Obwohl, da gibt's wahrscheinlich auch krassere Rekorde, da spricht nur keiner drüber in unserem Dunstkreis, weil er jetzt eben doch irgendwo ein World-Tour-Profi ist. Aber ich denke mal, so Ultra-Distanzen-Rekorde gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Sachen, wo er jetzt vielleicht ja entweder das auch mal irgendwann könnte, aber vielleicht gibt es auch noch krassere Typen da draußen, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall keiner davon.
Ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, da dieser Rekord, gibt ja so ein paar Sachen, die sollten irgendwie so für Hobbys übrig bleiben, finde ich. Das ist so eins davon. Aber Lachlan Morton spielt da noch in dem Bereich mit.
Lachlan Morton, ja.
Er ist ja das Alternative.
Keine Ahnung, Rekorde sind doch für alle zugänglich. Also gerade sowas. Na klar kann da jetzt jeder mitmachen, aber warum sollte da jetzt keiner mitfahren, der eine Lizenz hat oder so? Weiß ich nicht. Ist ja auch irgendwie Quatsch.
Aber ich finde halt den Everest-Rekord, den jetzt nochmal zu brechen, da musst du halt irgendwie schon so ein Banal hinschicken. Ne? Also das ist dann, da irgendwann du kommst halt auf so ein Level.
Das kommt schon noch wesentlich schneller, geht das. Also natürlich so ein Banal, aber ich glaube so jetzt physikalisch möglich ist fast eine Stunde schneller. So mein kalifornischer
Bauchgefühl.
Benny, der hat das, der rechnet sowas immer ganz gerne durch, was so an VAM möglich ist auf den richtigen Segmenten mit Erholung und so weiter von Topfahrern, und der meinte, bei 6:30 ist Schluss, aber so in die Richtung kann das schon theoretisch gehen. Also dass jetzt so jemand wie Egan Bernal das wesentlich schneller fahren könnte, das ist glaube ich klar.
Ja, weiß man
ja, nicht. Weil, weiß ich jetzt auch nicht.
Vielleicht kann er nicht so schnell bergab fahren.
Genau. Ja. Der ist ja jedes Mal über 100 km/h gefahren darunter, ne?
Ja, aber da war noch eigentlich keine
Geht Kurven. Halt geradeaus, ne? Geradeaus hoch, geradeaus runter. 10 oder 11%.
Geht eigentlich.
Ich gebe da nochmal eine Studie in Auftrag, okay?
Also es gibt ja hier so einen Twitter-Account, ne? Das ist irgendein Finne, der rechnet alles aus.
Ja, dieser AAMM oder wie heißt der?
Kannst ja, Matti Piorielli oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das aussieht.
Grüße gehen raus.
Auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, der kann sogar Deutsch. Auf jeden Fall hat er irgendwas dazu geschrieben, dass es schon sehr beeindruckend wäre, weil eben eine gewisse, ja, eben diese VRM, was wie Vertical Ascent Meters oder keine Ahnung, eben nicht viel höher sein können eigentlich als irgendeine Zahl, und da im Verhältnis dazu war es wohl schon sehr schnell, also 6:30, da muss schon, ja.
Basti, gib eine Studie in Auftrag im Namen vom Besenwagen.
Ich gebe an mein Wissenschaftskollegium, gebe ich das raus. Ja. Das ist aber auch wieder hochdotiert. Irgendwann gibt es den Nobelpreis.
Wir veröffentlichen dann einen Paper.
Rainbow Effect.
Dann gehen wir mal rüber zu den Vertragsgerüchten um Chris Froome. Das Team Israel Cycling Academy, heißen die so überhaupt noch? Nee, Israel Startup Nation, ne? Genau, die wollen jetzt noch professioneller werden. Nachdem man mit André Greipel verlängert hat, gibt es das Gerücht um einen Vertrag für Chris Froome über 3 Jahre mit
Israel Startup
mit Nation, jährlich 5,5 Mille. Staufi, was sind die Hintergrundinfos? Ist das true?
Also es gibt da, glaube ich, auch nur das Gerücht, was ein italienische Radsport Portal verbreitet hat, dass er eben wirklich jetzt ab 1. August schon für ISN an den Start geht. Und ja, da sind eben diese, ich glaube, irgendwie 15 Millionen Euro oder sowas im Raum für 3 Jahre. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn er das wirklich geboten bekommt, dass er das unterschrieben hat. Aber
hat er,
ich habe ja auch eher vermutet, dass das Ganze auch jetzt so ein bisschen einfach, ja, so Manager-Taktik ist, ne? Irgendwie mal ein bisschen da Gerüchte zu streuen über einen Wechsel. Dann habe ich jetzt aber gelesen, und dann ist mir auch wieder eingefallen, der Manager oder die Managerin von Chris Froome ist seine Frau.
Nee, aber das stimmt wohl anscheinend nicht. Nee, also nee? Der das ist halt immer so, Lefebvre ist so ein geiler Typ, der sagt aber, ja, die Managerin ist die Frau, aber das stimmt wohl anscheinend wirklich nicht. Und der Artikel von Lefebvre ist eh wieder geil, nee, in den würde ich nicht mehr investieren. Der ist auch immer so knochentrocken.
Ja, aber ganz ehrlich, also man weiß ja auch gar nicht, in was für einem Zustand er jetzt ist, ne? Ob er nochmal seine Leistung von vor dem Sturz anknüpfen kann.
Also bei Israel Cycling.
Und dazu muss man echt sagen, er ist halt wirklich auch schon 35.
Das weißt du.
Ich meine, er ist später zugekommen, der hat bestimmt noch ein bisschen Zeit dadurch aber
Das ja, weißt du bei zwei
5 Millionen im Jahr?
Bei zwei Leuten nicht. Nämlich bei Tom Dümmeler und bei Chris Froome. Tom Dümmeler ist seit diesem Kniebruch Giro kein Rennen gefahren. Und Chris Froome ist dieses Jahr irgendwie hier Dubai-Rundfahrt, was auch immer da, Emirate-mäßig gefahren. Und da ist er beim 2-Kilometer-Berg abgehängt worden von Rick Zabel und Co.
Ja, also ich glaube, wenn er überhaupt nochmal die Tour gewinnen könnte oder irgendeine Grand Tour, dann eh nur bei Ineos. Ich glaube, bei Israel Startup Nation wäre das nicht mehr möglich. Das ist einfach ein reines Marketing-Ding. Aber das ist halt, eigentlich wäre es schade, wenn er, also ich kann, irgendwie ist er, ja, kann, ich würde irgendwie gerne nochmal Siegen sehen. Also irgendwie mag ich ihn als Rennfahrer, auch wenn viele ihn hassen.
So, sorry.
Ich meine, auf der anderen Seite könnte er sich natürlich da dann wirklich, ja, nicht unsterblich machen, aber er könnte da schon nochmal richtig einen raushauen, wenn er eben gegen diese Übermacht von Jumbo und Ineos dann nochmal
gewinnen
würde.
Ja, aber da hat das Team ja gar nicht dazu.
Ich meine, so ein, man weiß nicht so genau die Hintergründe, warum da jetzt wirklich, ja gut, offensichtlich, klar, er hat halt nicht mehr die alleinige, den alleinigen Leadership in dem Team sicher. Und aber ob das jetzt so der einzige Grund ist, warum er da jetzt einen Wechsel in Betracht zieht oder ob er wirklich irgendwie die Möglichkeit gekommen ist, halt nochmal so einen riesigen Vertrag zu unterschreiben, halte ich jetzt beides irgendwie für möglich, aber ja, ich bin gespannt, ob es dann wirklich am 1. August so veröffentlicht
aber
wird.
Aber was?
Weil laut den Gerüchten ist der Vertrag ja schon unterschrieben.
Aber was bekommt denn der momentan bei Ineos? Was sind die Gerüchte?
Er hat doch auch
4 oder sowas, ne? Oder, nee, auch schon 5, oder?
Ja, irgendwas. Nee, ich glaube, ein bisschen weniger. Aber das
ja, okay, gut. Also jetzt mal angenommen, der kriegt
David Braidsford.
Jetzt mal angenommen, der kriegt sicherlich auch irgendwas Richtung 5 oder sowas. Dann, ich glaube, der, ich weiß nicht, wie der Ineos-Inhaber heißt, also der dem Ineos gehört, der Radcliffe, glaube ich, ne? Genau, der meint ja schon, also das Angebot wird ja nicht matchen oder sowas, wurde da irgendwie gesagt. Aber selbst wenn die bieten ihn sicherlich immer noch 3,5, 4, ist dann, also bestimmt, ist, also bei Ineos.
Oder auch nicht, ne? Also ich meine, warum?
Vielleicht sagen die auch,
die letzten,
genau.
Du hast die letzten 2 Toursieger in deinen Reihen, warum jetzt da nochmal, wie unser Freund Lefebvre
ja,
sagt,
aber,
so viel
aber,
Geld in 35.
Aber merkt ihr nicht gerade, wie krass es eigentlich ist, dass jemand, der nur weil er jetzt über 2 Jahre die Tour nicht gewonnen hat, aber er hat trotzdem in der Zeit den Giro gewonnen zum Beispiel und war letztes Jahr verletzt, wie man auf einmal denkt, dass der nicht mehr gut ist. Also das ist halt.
Ja, aber er ist halt auch verletzt.
Ja,
hat noch nicht wieder gezeigt,
nein,
dass er Rad fahren
das meine ich,
kann.
Nein, das meine ich aber gar nicht, Basti. Ich meine so allgemein, wie viele Radrennen der gewonnen, also wie viele Grand Tours der gewonnen hat und wie überragend der einfach war. Und man jetzt sagt, nee, der ist nicht mehr gut. Und man weiß es aber nicht und also auch medial, wie man das sagt. Das finde ich halt immer krass, wie man sagt, jemanden so wegschiebt, nur
also
weil er nicht.
Also ich fand Froome medial noch nie so gut, muss ich sagen. Mhm. Den konnte man irgendwie schlecht verkaufen.
Nein, das meine ich so gar nicht. Ich meine, wie der in Medien dargestellt wird.
Aber gut, es geht ja jetzt gerade auch um die genannte Summe und da muss man halt schon sagen, okay, selbst wenn du jetzt irgendwie nochmal ein Giro gewinnen sollst oder eine Vuelta, ob das dann 5 Millionen wert sind, weiß ich nicht. Für den einen oder anderen vielleicht schon.
Ja, Bernal wird das ja auch nicht kriegen.
Ich bin da jetzt irgendwie bei Lefebvre und wird auch nicht mehr für so einen Betrag da rein investieren. Du musst halt auch immer überlegen, wenn du einen Fahrer wie Froome in dein Team holst, dann heißt es auch immer, dass du dein Team auch komplett danach ausrichtest, ne? Und dann, das musst du dich halt immer fragen. Und das macht dann natürlich für den Lefebvre wenig Sinn. Ich meine,
ja, ich glaube,
das ist der erfolgreichste.
Ich glaube, ihr versteht mich da falsch. Mir ist die Summe, das ist Israel da bezahlen will, das machen die natürlich auch, um sicher zu gehen, irgendwie zu bekommen. Da geht es ja nicht wirklich um das, was er in dem Moment wirklich wert ist, sondern einfach, wir wollen den halt haben. Sondern, was ich einfach nur sagen will, ist, dass ein Fahrer wie er, der keine Ahnung wie viele Tours, ich glaube 4 oder 5 hat er gewonnen, 5, ja, Giro Vuelta, und dass dadurch, dass er jetzt verletzt war, er medial auf dem Abstellgleis gestellt wird und man ihm einfach nichts mehr zutraut, weil man sagt, ja, nein, das meine ich aber nur, ich finde halt so krass, wie schnell man so sagt, ja, der gewinnt eh nichts mehr, der ist schon 35, das worauf ich hinaus will, das ist so wie mit Mazzacchelli gewinnt ein Jahr bei der Tour keine Etappe und dann ist er abgeschrieben und im nächsten Jahr ist er wieder überragend.
Ja, das ist im Radsport
ja, aber das finde ich halt krass.
Ne?
Das finde ich halt krass.
Es geht ja auch darum,
das ist schnell vergessen.
Das halt krass. In dem Team, in dem diese Diskussion jetzt aufkommt, halt auch einfach irgendwie einer ist, der ultra viel Potenzial hat und halt
ich meine auch eher generell, so ich meine einfach auch generell, und das wie schnell du Fahrer einfach halt auf dem Abstellgleis schiebst.
Ja, auch unruhiger.
Ja, ich glaube, so, der wurde auch nicht so wirklich aufs Abstellgleis gestellt, sondern es wurde halt einfach nur
das Angebot gemacht.
Ja, es in Frage gestellt, ob man jetzt nochmal so viel in den Fahrer halt investiert, wo es halt schon fraglich ist, ob er nach einer Verletzung wieder an ein altes Leistungsniveau zurückkommt oder
ja, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass das Team unruhig macht? Bernal sagt, er will unbedingt gewinnen.
Also.
Thomas positioniert sich nicht so richtig. Froome sagt, er will unbedingt gewinnen. Ich meine, Ineos ist da jetzt halt auch irgendwie so ein bisschen in einer Zwickmühle, ne? Wenn du Froome nicht kaufst, hast du Geld gespart.
Ja, natürlich. Also,
und
klar,
Stress so gespart irgendwo auch. Ist
Wechsel kommen ja auch nicht immer von ungefähr, ne? Also,
ist so ein bisschen Bastian Schweinsteiger nach L.A. oder so. Wechsel.
Ja.
Übrigens, Entschuldigung, Rick, ich wollte dich nicht verunglimpfen mit dem Bergkletterer-Vergleich, aber Froome gegen deine Kletterkünste, glaube ich, ist hier klar,
den was Vergleich, gemeint ist. Den Vergleich kann man schon mal machen. Ich glaube, das ist nicht so tragisch. Ja.
Und Israel noch mit LA Galaxy verglichen.
Aber wo wir jetzt schon mal bei Transfergerüchten sind und hier schon mal einen von den Trainingstieren genannt haben, ich glaube, die fahren nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr in zwei verschiedenen Teams, sondern in drei.
Ja, haben wir auch schon gehört die Woche, ja.
Echt?
Auch spannend. Kann man es schon erzählen, oder?
Ach so. Hä?
Vor dem 1. August kann
ja,
man
gut,
sowieso nicht erzählen.
Ja gut, aber also jetzt bei dem einen weiß man es ja, aber wo...
Oh, guck mal, bei Paul, da geht's jetzt schon los. Aber das lassen wir jetzt einfach mal
stimmt,
offen.
Paul, der
guck mal, hier müssen wir abfahren
nein,
zu unserem
Paul,
Gast.
Juri Hollmann fährt ja schon bei Movistar, deswegen. Ey, gibt's eigentlich Gerüchte zu Schachmann?
Ah ja, stimmt, der wollte auch Staufi. Den Vertrag aufblasen.
Komm,
keine Ahnung, da habe ich keine Infos.
Aber gut, können wir oft besprechen.
Nee, habe ich wirklich nicht. Also da habe ich jetzt noch nichts. Ich habe es auch gelesen, aber nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber würdest du ihm empfehlen zu wechseln?
Nee. Außer er denkt, er kann die Tour gewinnen. Dann vielleicht schon, aber ich hoffe nicht, dass er es denkt.
Ah, wollen wir einen aufsammeln noch?
Ja, lass mal was einsammeln. Aber ich finde übrigens schön, dass ihr euch mal wieder in meine Gefühle gewagt habt.
Ja, wir sind mal wieder in den Osten gefahren.
Staufi, du siehst ja auch aus wie Chicolo persönlich.
So, wir sind angekommen und es sieht überhaupt nicht nach Osten aus. Das ist auf jeden Fall eher der Strand als Markkleeberg. Wir müssen uns das gleich erklären lassen. Wir heißen herzlich willkommen im Besenwagen Robert Förster. Hi.
Hi, alle zusammen.
Robert Förster sitzt mit einem Glas Weißwein, wenn ich das richtig gesehen habe, vor einer Palme, vor blauem Himmel. Es sieht großartig aus und es bestätigt meine Annahme. Ich habe mich heute null vorbereitet auf den heutigen Gast, denn irgendwie, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich, sondern Robert Förster ist mir aus Vergangenheit als einer der sympathischsten Radfahrer in Erinnerung. Und ich dachte, das kann eigentlich heute nur witzig werden, also gehe ich hier einfach mal rein. Ihr beiden kennt ihn, ich kenne ihn noch nicht. Mal gucken, ich freund mich heute einmal mit Robert Förster an. Hi.
Genau, so machen wir das.
Du siehst richtig fit aus eigentlich.
Ja, wie geht's dir?
Ich bin fit, Freunde. Ja. Ich höre jede Woche euren Podcast und habe auf den Anruf gewartet, wann ich endlich die Einladung nach Südafrika von euch kriege. Ich bin Standby hier.
Aber das war echt so. Ich glaube, wir haben es irgendwie besprochen. Ich glaube, Johannes hatte ich erwähnt, da habe ich dir eine Nachricht geschrieben. Du, ja, yo, sofort. Du hast auch direkt geantwortet. Genau, du warst quasi bereit. Ja, aber was machst du so, Mann? Wie geht's dir?
Wie es mir geht. Siehst du ja im Hintergrund, ja. Mir geht's blendend im Moment. Nee, was ich mache. Ich habe meine Radsportgeschäfte in Leipzig, fahre Samstag, Sonntag mit meinen Jungs viel Fahrrad, kümmere mich um meine drei Mädels, also meine Frau und meine zwei kleinen Kinder.
Zwei hast du schon?
Ja, zwei Mädels. Zu einem Jungen habe ich es nicht geschafft, wie viele Radfahrer.
Probierst du noch weiter oder?
Nee, die Nummer ist durch. wer mal zwei Mädels hat, außer Jens Vogt, ne, der hört dann sicherlich auf.
Ja, der hat so lange probiert, bis das Richtige kam.
Ich mach mal so eine ganz grob Vorstellung und einer von euch kann dann nochmal in die Details gehen. Robert war auf jeden Fall einer der schnellsten Sprinter der Welt eine Weile lang. Und ich habe ihn so in Erinnerung als wirklich so Prototyp reinen Sprinter. Man hat immer so die ARD-Kommentare im Kopf mit, ja, dieses Jahr bei der Tour de France der schwerste Fahrer Robert Förster. Und das ist wirklich einfach so ein Radsportler, das ist ein Sprinter. Der ist nur dafür gemacht. Vielleicht werde ich heute noch eines Besseren belehrt, aber das ist mein Eindruck von früher.
Dazu muss man aber auch mal ganz kurz erwähnen, ja, der Schwerste, aber auf jeden Fall nicht der Größte.
Genau. Also mein BMI, ne, der geht wahrscheinlich für jeden Radsportler durch die Decke. Also ich bin nicht gewachsen, ich habe damals 1,76 immer noch und war, glaube ich, mit 87 Kilo mal der Schwerste bei der Tour. Das stimmt.
Ja, richtig. Und das Krasse ist halt echt, wir waren ja dann irgendwie auch oft so Zimmerkollegen, wie wenn man das halt weiß und dann sieht man dich aber irgendwie einfach nur mal im Boxershort und dann sieht halt einfach ein Muskelpaket, also so genauso breit wie hoch und hättest auf jeden Fall auch einen guten Bodybuilder abgegeben.
Genau.
Vielleicht bist du es auch ein bisschen. Ne? Also ich meine, Marcel Kittel macht CrossFit jetzt. Hat sich auch schon erwischt?
Nee. Da ist, glaube ich, Marcel auch nicht lange genug gefahren. Aber wenn du dich mal, wie gesagt, 15 Jahre als Profi gequält hast, das könnt ihr mir bestätigen, dann fällt das Quälen dann irgendwann mal, das macht dann auch keinen Spaß mehr.
Nee, also Fossi ist es irgendwie anders.
Genau, das kann ich leider nicht bestätigen.
Na, bist du nicht lang genug gefahren. Oder
er muss sich halt nicht so sehr quälen wie wir.
Offensichtlich.
Das kann auch sein.
Aber Basti, Wir haben deine Einleitung unterbrochen.
Nee, das war es im Endeffekt schon. So, du bist,
das war's
du
schon.
Bist mit ihm in einem Team gefahren. Da kann man jetzt nochmal ein bisschen tiefer gehen.
Wenn ich so versuche, über Anekdoten nachzudenken mit Frösi, da gibt es eigentlich jetzt so keine, die heraussticht, weil eigentlich andauernd immer irgendwas kam beim Abendessen, irgendeine alte Geschichte und irgendwelche Weisheiten, weil wir relativ oft sogar das Zimmer geteilt haben. Ne? Also ich glaube bei der Vuelta immer und ich glaube beim Giro auch damals. Ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall war ich mit der öfters auf dem Zimmer. War es ein bisschen wie so ein Ziehvater. Versucht.
Es gibt ja manche, mit denen kannst du einfach nicht aufs Zimmer, weil die komplett andere Eigenschaften haben als du und dass dir dann bei 3 Wochen natürlich auch tierisch auf den Keks geht.
Ja, na gut, ich war auch noch jung genug, mir konntest du halt auch immer irgendwas erzählen und ich hab's geglaubt, was es auch einfacher gemacht hat.
Das funktioniert heute auch noch so.
Genau, es funktioniert heute auch noch so, bloß mittlerweile kenne ich mich ein bisschen besser mit Google aus und forsche das dann mal nach.
Ich stelle mir Fossi früher schon so ein bisschen unruhig und vielleicht auch so ein bisschen stressig vor. Ich glaube, der ist doch ruhiger geworden so mit der Zeit. Und manchmal lässt er nämlich noch so diesen Kreisel raus, den ich früher an ihm vermute. Gib doch mal Insights, wie war das so?
Ja, Fossi war jung und ungestüm. Wie ihr schon in eurem Podcast immer gesagt habt, in den gelben Turnschuhen hast du, in den gelben Mafik-Schuhen hast du noch immer schön gesehen. Ne? Aber das sind die Rennfahrer auch heute noch, die Jungschen. Ne? Das hast du halt. Die kommen dann schon auf ihren Weg irgendwann. Oder auch nicht, dann wären sie aber keine guten.
Wann bist du Profi geworden?
2001.
Alright.
Damals noch im Team Nürnberger 2 Jahre, das hat dann aufgehört. Dann bin ich 5 Jahre bei Gerolsteiner gefahren, das hat dann aufgehört. Dann bin ich zu Milram, die haben dann aufgehört. Nach Amerika, zu United Healthcare und die haben dann aufgehört. Und dann habe ich gedacht, es reicht jetzt eigentlich. Also ich habe, das Team ist immer mit mir quasi dann zu Ende gegangen. Oder ich mit dem Team, je nachdem.
Bei welchem Team hättest du dir denn gedacht, das hätte auch noch gerne so weitergehen können?
Ja, eigentlich das Schönste von allen war schlussendlich Gerolsteiner. Von der ganzen Organisation her, vom ganzen Drumherum. Es waren halt auch meine besten Jahre damals. Ne? Und da denkt man...
War ja auch das größte Team eigentlich, ne?
Also, ja, und da denkt man halt auch gern zurück. Klar, wie ihr im Podcast schon immer sagt, du weißt halt nie, wann der richtige Moment ist oder wann der schönste Moment ist. Das kriegst du immer erst 1, 2 oder 5 Jahre danach mit. zu der Zeit, wie jeder Rennfahrer, hat immer irgendjemand was rumzumeckern, ne? Was weiß ich, der Bus zu klein, die Anreise zu weit und sonst irgendwas. Aber wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst, merkst du relativ schnell, wann die schönsten Jahre waren. Ne?
Du hast dann ja auch 2006 und 2007 insgesamt 3 Giro-Etappen gewonnen und auch eine World-Etappe 2006. Aber ich meine, du hast ja irgendwie auch so ein paar große Rennen abschießen können. Bei Milram habe ich es dann selbst miterlebt, das lief bei denen auch nicht mehr ganz so gut. Aber zum Beispiel United Healthcare hatte ich so das Gefühl, dass für dich halt nochmal so richtig so ein Aufblühen war, auch in einer anderen Rolle. Und da habe ich damit zum Beispiel, da habe ich es echt, ich wäre so gerne da mit dir irgendwie noch weiter im Team gefahren, vor allem auch bei United Healthcare, weil das echt, Mike, habe ich dich auf jeden Fall nochmal anders kennengelernt als Rennfahrer oder so. Als eben so eine Rolle hast du auf jeden Fall wieder gefunden, ne?
Das war ja ein Up and Down, ne? Also bei Gerold Steiner, das waren meine besten Jahre. Ich war am Höhepunkt im Prinzip meiner Karriere, war am fittesten, habe Giro-Etappen gewonnen, wollte dann 2008 eigentlich die Tour-Etappe gewinnen oder war das Ziel, die Tour-Etappe zu gewinnen. Dann war unser Teamkollege in Gelb, dann war mein Anfahrer und ich auf immer anstatt Sprinter Helfer. Also die haben uns dann relativ schnell verbraucht. Und dann hört Ende des Jahres quasi das Team auf. Ja, und dann habe ich bis Oktober, November gewartet und dann ruft mich ein Holländer an, irgendwann so Mitte Dezember und sagt, jo Fröse, ich habe noch ein Trikot, da kannst du rein. Geld gibt's nicht viel, aber die Chance besteht. Naja, gut. Und dann bist du ja selber, bist du zu dem Team gekommen und von deinen, ich sag mal, wir haben uns um 180 Grad gedreht. Ne? Also es war nicht so, dass du dort hingekommen bist und gesagt hast, pass auf, ich möchte gerne, sondern die sportliche Leitung hat zu dir gesagt, du fährst die und die Rennen und du fährst dort mit dem Auto hin, wo du früher hingeflogen bist und hattest nach, was weiß ich, Körner-Brüssel-Körner 12 Stunden Anreise mit dem Auto, weil sich dort 50 Euro irgendwo gespart haben. Und das hat sich ja, das wisst ihr selber, Frossi, die ganze Zeit, die 2 Jahre durchgezogen, ne? Ich kann mich noch an den Giro erinnern, wo wir dann, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr waren und Krapschi sagt, wir fahren das Loch nicht zu und wir wollen die Mannschaft schon, weil wir eine relativ junge Mannschaft waren und 5 Minuten später kam aus dem Teamauto, fahrt mal 12 Minuten mit 20 Mann zu. Ja, da haben wir die Mannschaft in der ersten Giro-Woche aufgeraucht, da war nichts mehr mit irgendwie Leistung bringen. Ja, und dann wollte ich eigentlich Ende 2010, ja, Milram, wollte ich eigentlich schon aufhören. Das hat mir dann so fast einen Rest gegeben, bis dann bei der Vuelta warst, da war Fossi dabei, ne? Mich der Manager von United Healthcare angerufen hat, eine Dreiviertelstunde auf Englisch belabert hat, ich kein Wort verstanden habe, außer die Summe, die er mir zahlen will. und ich dann gesagt habe, alles klar, wir probieren das. Dann hat er mir einen Vertrag zugesendet, dann habe ich ihn ausgedruckt, unterschrieben, ohne ein Wort zu wissen, was da drinnen steht. War mir auch egal. Und dann bin ich 3 Wochen später nach Amerika geflogen. Und das war schon die ersten 2-3 Jahre auch wieder die geilste Zeit meines Lebens, ne? Also du bist da hingekommen, alles komplett anders. Du hast fast nur mit Kriteriumsfahrern zu tun. Bist als einer der schnellsten Sprinter nach Amerika gekommen und die haben dir eigentlich mal gezeigt, wie Radfahren geht um die Kurven. Also ich konnte schon relativ gut bergab und in den Kurven fahren, aber die Jungs haben halt, weiß nicht, bei 60 km/h im 90 Grad Winkel sind die abgebogen. Und du hast gedacht, boah, wie geht das? Ne? Und da gab es noch Speedweek und wie die ganzen Dinger hießen. Das war schon eine coole Zeit.
Das ist ja, was mich ja jetzt auch im Vorfeld total interessiert hat, wenn ich darüber nachgedacht habe, so dass du diesen Ami-Radsport eigentlich mal so richtig mitbekommen hast, ein paar Jahre lang. Und dass der ja schon irgendwie anders ist als in Deutschland. Da hätte ich gerne mal so ein paar Insights und Einschätzungen, wie das da drüben läuft. Gerade so die Kriterien und das Szene unterhalb der World Tour.
Ja, also die Jungs waren halt wirklich, wirklich super Jungs. Die haben ihr Geld mit Kriterien verdient. Also musst du dir vorstellen, dass es dort 5-stellige Preisgelder gab. Mhm. Die haben bestimmt, wer zu den Radrennen gefahren ist. Also die haben ihre Mannschaft selber gemacht. So ähnlich wie im Sprintzug bei uns. Ne? Die hatten ihr festes Ritual. Die haben 3 Stunden vorher, sind die immer zum Chinesen gegangen, ne? Haben immer ein Eis danach gegessen. Haben ihre Campingstühle abgeholt, sind 3 Runden gefahren, mehr nicht, haben gesagt, wie das Rennen zu laufen hat. Ich durfte mich am Anfang irgendwo vorne mit einreihen und die mir erstmal gezeigt haben, wie das funktioniert. Ne? Und am Ende haben die da gesessen mit ihren Dollarscheinen, gab es teilweise 12.000, 13.000, 14.000 Dollar und haben die in die Runde geschmissen und haben gesagt, Jungs, morgen geht's weiter, ne? Also das war schon, das war schon eine coole Zeit, aber
das war der sogenannte Crit Squad, den ihr da hattet United Healthcare.
Genau.
Und da hattet ihr so eigene T-Shirts und dann war das immer ganz besonders witzig, wenn man bei so einem normalen Radrennen wieder in Europa war. Dann gab es halt so die paar schwereren Jungs, die hatten alle ein T-Shirt mit Crit Squad an und dann gab es nochmal die normalen, weil die Bergfahrer von United Healthcare, die hatten ein normales T-Shirt.
Genau, du darfst dir aber nicht verkennen, dass die Kriterien in Amerika sind eigentlich Rundstreckenrennen. Also sind immer 100 Kilometer lang, meistens auf einer 900 bis 1100 Meter Runde. 100 Kilometer, fährst also so zwischen 100, 120 Runden. Das Schlimmste war Air Force in Washington, da waren glaube ich in einer 1,2 Kilometer 8 oder 9 Kurven drin. Also warst nur am links, rechts tendieren. Und wenn du eine Spitzengruppe war und du hast das Feld überrundet, durfte dir das Feld noch einen Sprint anfahren. Also das ist nicht wie bei uns, wo du dann sagst, okay, die Spitzengruppe entscheidet das untereinander, sondern du bist hinten ins Feld rein und deine Mannschaftskollegen durften dir noch helfen. Das heißt also überrundet und die Jungs sind dann noch zu sechst oder zu siebt angefahren. Das war schon cool. Aber ich sag mal so, wir haben dann ja versucht, das Team ein bisschen höher, das Level ein bisschen höher zu bringen. Mit Mailand-Sanremo sind wir ja gefahren, Paris-Roubaix. Und die Rennfahrer waren sicherlich noch nicht reif dafür, aber auch das Management hat schlussendlich nicht begriffen, was eigentlich europäischer Radsport ist. Das Geld war da, also das war überhaupt kein Problem. United Healthcare ist, glaube ich, die größte amerikanische Krankenversicherung, da hat Geld nicht unbedingt eine Rolle gespielt, aber das umzusetzen war halt schwierig.
Ja, das war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt war United Healthcare der größte Sponsor im Radsport, also vom Umsatz und NetApp der zweitgrößte oder NetApp und sogar noch vorher United Healthcare, aber es war halt absurd, dass die halt dann dementsprechend eigentlich so kleine Teams hatten. Ja.
Ich finde die Situation auf jeden Fall super spannend. Du kommst da hin, bist so ein europäischer Profi, hast ein paar Giro-Etappen gewonnen und ein paar große Rennen und kommst da in dieses Team. War da noch jemand von deinem Kaliber oder
Nee, und du musst dazu sagen, du fängst bei Null an. Ne? Du kommst hin, du bist zwar ein Großer, aber die sagen, pass auf, Rösi, du hast eine Chance, dich in dem Team jetzt zu integrieren, in dem Crit Squad. Entweder du fährst die Kurven genau wie wir und bleibst hinten dran, oder wir sortieren dich aus. Du gehst eine Nummer weiter vor und machst am Anfang die Arbeit. Wir brauchen nur Leute, die das Ding nach Hause schaukeln. Ne? Das haben die dir relativ deutlich am Anfang auch mitgegeben. Und ich habe mich wirklich gut integriert. Also ich war dann einer von denen, die zum Schluss die Rennen gewinnen konnten, die vielleicht auch angefahren haben. Aber das ist sicherlich von der Mentalität auch nicht einfach. Du hast kein Wohnmobil mehr, du hast keine Duschen mehr, du stehst da mit 4 Campingstühlen. Ja, aber die Atmosphäre ist halt auch, ne? Es gab Radrennen, da standen 10.000 betrunkene Studenten am Rand nachts mit Flutbeleuchtung. Charlotte.
Ah, ja. Okay.
War das, genau. Und ja, du rauschst da mit 55, 60 die Zielgeraden runter und weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Es ist schon eine coole Erfahrung gewesen, ohne Frage.
Ja, eigentlich ist es echt so ein bisschen back to the roots, ne? Also ich meine, so wie man eigentlich mit dem Radsport angefangen hat, so auf Campingstühlen und früher gab es auch noch Zuschauer bei Radrennen, das ist mittlerweile auch weniger geworden in Deutschland. Halt nur mit einem Geld, wie es halt im Profisport einfach vorhanden ist. Ne?
Das erdet dich natürlich auch wieder, ne? Das muss man dazu sagen. Und ich sag mal, der Schritt zwischen mir und dann irgendeinem, der dort neu angefangen hat, der war natürlich auch riesig. Ich habe natürlich auch einigermaßen gut Geld noch dort verdient. Ne? Und dann gab es aber welche, die sind wirklich für 500 oder 800 Dollar noch gefahren und mussten 2 Wochenenden durch die USA reisen und für einen United Healthcare Kinderhelme oder Kinderräder verteilen. Ne? Das war denen dort auch ganz wichtig. Das bestand zu 50% aus Radsport und zu 50% einfach aus Leuten, die du in Krankenhäuser schickst und für irgendjemand was Gutes tust. Ne? Das musste ich zum Glück nicht, aber das waren andere meine Teamkollegen, die der Vertrag sah halt so als 50% irgendwo rumreisen und Gutes tun.
Hast du irgendwas mitnehmen können von da, was du jetzt in Deutschland irgendwie... Wir überlegen ja immer so ein bisschen, was könntest du im deutschen Radsport besser machen, bla bla, ne? Alles nicht so einfach, aber so andere Systeme zu sehen, ist ja manchmal ganz aufschlussreich.
Ja, ich denke einfach, dass das, ich habe ja auch die Berichterstattung jetzt von Schabel gehört, ne? Dass die großen Straßenrennen weggehen. Aber ich denke, dass die Kriterien auch teilweise viel interessanter sind. Eine kleine Runde, eine enge Runde, vielleicht ein paar Zuschauer, 800 Meter oder 1000 Meter, ne, dass du so eine Kriteriumsmeisterschaft irgendwie da einführst. Das finde ich zum Beispiel total klasse.
Wie holen die Zuschauer dahin? Wie holen die in den Staaten die besoffenen Studenten ans Radrennen? Das ist ja die Frage.
Ja, genau. Die organisieren die Party drumherum. Ne? Bei uns ist es so, du musst halt absperren und abgittern und jeder beschwert sich, dass er aus seiner Hofeinfahrt nicht rauskommt. Und die Amis stellen dort 5 große Boxen hin, 2 Bierlaster und dann kommen die schon, ne, und machen das Bier nicht für 5 €, sondern für, was weiß ich, $1,99 oder $1,50, sodass das auch zum Festival wird. Ne? Also ich denke, das könnte man schon umsetzen.
Irgendwie denke ich das auch, aber irgendwie
klappt es noch
nicht
so.
Funktioniert selten so.
Wir sind der Zeit voraus.
Ja, aber oder ich glaube, ich sehe eher das Problem, dass viele Rennveranstalter halt auch wirklich noch in einer anderen Zeit unterwegs sind. Ne? Ja. Und es sich eben aber auch keine Jungen finden, die das irgendwie so übernehmen wollen. Aber ich habe heute auch beim Training so ein bisschen darüber nachgedacht, vielleicht soll man irgendwie doch eine eigene Rennserie machen. Besenwagen Cup, sowas wie Porsche Cup, nur halt als Besenwagen Cup oder so.
Ja, ist auch viel cooler, der Besenwagen, als ein Porsche.
Nee, da hat ja jeder von uns Bock drauf, aber wir brauchen richtig Budget.
Also was wir wirklich machen können, ich habe ja die Fossi, weißt du das ja, wir haben ja mal in Deutschland Cup Nachtcross organisiert, der relativ aufwendig war. So ein Gravelrad drin würde ich gerne organisieren. Das finde ich echt klasse, aber mit Massenstart. Ja, also der, richtig.
Da bin ich dabei.
Da ist Fossi auf jeden Fall da.
3 Kilometer.
Rennst du
3 Kilometer Türen runter
rein
oder so und dann.
Ach so, ein Gravel-Rundstreckenrennen.
Ja, Gravel-Rundstrecken mit 3-4 Kilometer, ein bisschen schwer und dann, es gibt's halt noch nicht, ne? Und so viel Gravel, wie zurzeit unterwegs sind, denke ich, könnte es auch funktionieren.
Fährst du das auch oder fährst du nur Straße?
Nee, ich fahre viel Mountainbike, aber mit den Jungs, die Gravel. Ich habe irgendwie den Rennlenker ein bisschen satt. Also ich mag Gravel.
Warte mal, wo fährst du Mountainbike in Leipzig oder in Markkleeberg? Also fährst du da irgendwie den Tagebau hoch und runter oder was? Oder?
Bossi, pass auf, du warst lange nicht da. Hier gibt's die Tagebaulöcher, sind alle voll mit Wasser. Also du könntest denken, du bist ja in der Côte d'Azur, nur mal so.
Ja, hinter dir sieht es auch so aus.
Die Grundstückspreise sind auch wie in der Côte d'Azur und du kannst dir auch wunderschön Mountainbiken. Du wirst es nicht glauben oder graveln, aber es ist so.
Man nimmt sie
mal. Nimmt ja nochmal einen Schluck.
Ich lade euch gerne mal auf eine Gravel-Tour bei uns im schönen Osten ein.
Ja, sehr gerne, aber dann kommt der Staufi mit seinem Straßenrad, weil Staufi ist ja mal, dass man Gravel mit dem Straßenrad fahren kann.
Ja, Staufi nehmen wir mit, das ist kein Problem.
Klar. Also ganz ehrlich, also entweder fährst du halt Mountainbike oder du fährst halt mit einem Rennlenker, ne? Und breiten Reifen. Ja. Also, aber fährst du dann hauptsächlich jetzt Mountainbike oder so? Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
Ja, ich fahre 50-50. 50 Rennrad, 50 Mountainbike und fahre relativ lange Strecken auch mit dem Mountainbike. Also, Okay. Ich habe ein paar Kumpels, die fahren mit dem Gravel und das fahre ich mit dem Mountainbike mit. Und jetzt am Sonntag bin ich 150 gefahren. Ja, das geht schon noch.
Wie alt bist du jetzt eigentlich?
Vor sie
so was, ein bisschen vorbereiten könntest
genau.
Du.
Genau.
Ja. Also,
42.
Ja, geht ja noch.
Geht ja noch.
Ja, aber siehst echt krass fit aus, also.
Ja, es geht.
So habe ich dich jetzt nicht unbedingt in Erinnerung.
Hä? Nee. Also da muss ich. Da muss ich auch
mal eine Lunge.
Also, ja, nee, so das, die letzten Rennen.
Also da muss ich echt mal jetzt eine Lanze bringen für Frösi. Genau. Frösi war immer, der sah immer dick aus, aber war nie dick. Also der ist halt muskulös. Also ich habe dich, glaube ich, nie
ja, vielleicht
fett,
ist auch die
fett
Frisur
gesehen.
So schön schnittig ja. Alles und so.
Nee, diese Ausschnitte.
Aber
so
ich
aus.
Hätte dich jetzt auch nicht so erwartet, das muss man
sagen. Frisi sieht genauso aus wie vor 10 Jahren.
Genau, es gab...
Ja,
es gab,
ja, das ist es ja, ne?
es gab relativ wenig Rennen, die ich im Besenwagen beendet habe. Ne? Also das... von den 13 Grand Tours bin ich, glaube ich, eine... nur ausgestiegen. Das war der erste Giro auf der 18. Etappe, da haben sie 60 Mann rausgenommen. Ansonsten sind die alle zu Ende gefahren.
Ich habe auch noch so, meine erste Gruppetto-Erfahrung war auch mit der, entweder war das Dreiländer-Tour damals schon oder Hessen-Rundfahrt noch, da bin ich für den BDR gefahren und so, da weiß ich noch, wir fahren einen Berg rein und einer schreit Gruppetto, das warst du, und hast du hinten, das war so eine erste Erfahrung mit der, hast du schön organisiert und vor allen Dingen habe ich dann über die Jahre immer so das Bild gehabt von Frösi, dass Frösi ein Arschloch ist, so ein bisschen so, so. Das habe ich, glaube ich, nie erzählt und dann, da warst du so für mich der erste Beweis, wo ich dann in ein Team gekommen bin und jemanden kennengelernt und dachte, ey, der ist ja gar nicht so, der ist ja eigentlich voll nett. Und das war dann so für mich, seitdem sage ich auch mal zu jungen Rennfahrer, weißt du, wenn die über Stars reden oder über Profis, die sie gar nicht kennen persönlich und irgendwie so ein Bild im Fernsehen vermittelt bekommen, dass man da vielleicht nicht ganz so mit Vorurteilen reingehen sollte, weil dann nehme ich dich immer als Beispiel, dass halt das bei dir halt echt anders war. Ich weiß gar nicht, warum ich so von dir gedacht habe. Bestimmt irgendwelche Aktionen, die ich nicht so cool fand, aber
ich habe es irgendwie ganz anders, im Gegenteil so.
Ja, aber ich weiß noch nicht, was das Problem da bei mir war, aber es war auf jeden Fall, hat sich komplett natürlich widerlegt. Ja.
Na, du musst natürlich noch sagen, wir haben die gute Zeit in Anführungsstrichen noch mitgemacht, wo, also ich bin meinen ersten Giro mit Chippo gefahren und da war meine Wort, ne? Also ich habe relativ schnell gelernt, wenn der Junge sagt, Füße stillhalten, dann haben alle die Füße stillgehalten und der hat allen versprochen, wir kommen ins Ziel. Und wenn Chippo gesagt hat, Schluss, dann waren hinten 60, 80 Mann, ne? Und da hat keiner gezuckt. Und wenn mal ein paar junge Kolumbianer noch gezuckt haben, dann hat Chippo für 5 Minuten sein Bergbein rausgeholt und die zwei hatten zerbrochene Helme, ne? Im Nachhinein. Das gab's wirklich, ohne Mist. Und dann kam eigentlich die Zeit, nachdem Chippo weg war, mit Petacchi und Cavendish. Petacchi hat es dann mal probiert bei 2 Rennen und da hat Cavendish sich kurz umgedreht, hat ihn angelacht und hat nochmal 2 Kammer draufgehauen. Und ab da ging eigentlich die harte Zeit los, ne? Das Kinder mehr irgendwie.
Da muss ich heute dran denken, weil ich habe mir gedacht, so, oh, heute Abend Frösi im Podcast. Und was, da, also ich weiß gar nicht, wie gefühlt bin ich fast jedes Rennen mit dir im Gruppetto gefahren, wo es irgendwann Gruppetto war. Und du warst auch immer so ein Orientierungspunkt, also gerade als junger Fahrer, ne? Du bist ja. Gruppetto fahren muss man ja auch mal lernen, das muss man mal dazu sagen. Ist ja nicht einfach nur abgehängt werden und irgendwie ins Ziel fahren. Du musst ja schon wissen, wie schnell musst du noch unterwegs sein. Du musst irgendwie die Karenzzeit zwischendurch berechnen. Genau. Und das war, glaube ich, in dem Jahr, also ich bin ja 2010 Profi geworden, da warst du dann bei deinem letzten Jahr. Und da war das genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne? Cavendish immer noch schön so, ja, okay, wenn sobald er noch konnte, hat er immer schön Gas gegeben, hat nie ein Gruppetto ausgerufen, nie. Und hat das eigentlich so, da ist es, glaube ich, in der Zeit irgendwie so auseinandergegangen, ne? Dass dann nicht mehr so vorher angesagt, Gruppetto und alle bleiben zusammen und wir kommen irgendwie zusammen ins Ziel, sondern Cavendish, der hat dann immer, zumindest mal als er konnte, immer noch schön Gas gegeben, alles kaputt gefahren.
Genau.
Und bis auf die Tage, wo er gar nicht konnte, da habe ich mich nämlich heute noch dran erinnert, dann hat er immer rumgemeckert.
Genau, da ist immer kollabiert. Ja. Genau, das waren immer so die Spezialagenten, die, wenn sie konnten, Vollgas gegeben haben und wenn sie gar nicht konnten, immer die lautesten geschrien haben. Ne? Das. Aber wie gesagt, mit Chippo war das immer noch so eine Zeit, der war ja nicht bloß von seiner Aura, sondern vom Ganzen. Ne? Der hat gesagt, stopp, und dann haben die alle hinten nicht gezuckt, die ganzen Italiener schon gar nicht, und das war dann ein schönes Nachhause-Cruisen. Klar, hattest du auch immer Druck auf dem Pedal, ohne Frage, aber es war nicht so eklig, dass du mit 3-4 Mann irgendwie durch die Gegend geunzelt bist.
Aber ich finde das so surreal, dass du halt echt nur mit Chippo gesprintet bist, Mann. Also gegen Chippo, das ist so lang her, wenn man jetzt auf Instagram sieht, macht mir da nicht eher Sorgen, aber das ist so krass, weil er ist einfach so groß in dem Sport.
Jetzt auch so
der
groß.
Der war auch, sagen wir mal, wenn du den beim Essen gesehen hast, ne? Also der ist früh zum Frühstück gekommen und der hatte zum Beispiel so eine Macke, dass bei dem der hat immer Maronen-Marmelade gegessen und das Glas musste plopp machen. Ne? Also der brauchte jeden früh ein frisches Glas. Es durfte nie ein gebrauchtes Glas sein. Und wenn der früh zum Frühstück gekommen ist, ein Cappuccino gekriegt hat und das Glas hat nicht plopp gemacht, dann hast du die Physiotherapeuten schon aufstehen und wegrennen sehen, weil du wusstest, der dreht gleich komplett durch. Ne? Und dann hatten die immer schon 3-4 Maronengläser neben sich stehen, dass der, das musste plopp machen. Der brauchte ein frisches Marmeladenglas.
Geil, so ein ganzes.
Das war Chippo.
Ganzen Koffer dabei im Team.
Ja, genau, genau. Für jeden Marmelade. Tag ein neues. Da wollte kein Angefangenes haben, das musste früh plopp machen. Ne? So war der Typ. Aber das fehlt halt, ne? Das sind so Leuchttürme in einem oder wo der mit seinem Muskel-T-Shirt dort am Start stand beim Giro und hat dann seine Strafe gekriegt. Und das sind aber so wie Sagan heute sicherlich, ne? Aber solche Leuchttürme fehlen halt sicherlich auch. Auch wenn das sicherlich teilweise übertrieben ist, aber es tut sicherlich dem Sport auch mal gut.
Ey, hau doch mal ein paar Werte raus. Das interessiert mich jetzt so ein bisschen, ne? Hier nie leicht gewesen. Erstens mal richtig sprinten können, also Maximalwerte, aber da du, wie du gerade gesagt hast, 12 Grand Tours zu Ende gefahren bist, musst du auch ein paar ganz schöne Berge hochgeault sein. Also muss ja auch eine gewisse Watt pro Kilogramm Zahl irgendwie da gewesen sein. Was hast du denn so getreten?
Ja, im Sprint damals 1850, 1900. Das ging schon. So, ja, berghoch habe ich das Ding meistens nicht dran gehabt, weil da hieß es entweder dranbleiben oder nicht. Ne? das ist ja am Ende, bist du ja gefangen in dem System. Ne? Also du siehst vor dir das Feld und entweder du bleibst dran, das ist ja nicht so, dass du irgendwas sparst. Entweder du bleibst an dem Scheißhaufen dran und kommst irgendwie ins Ziel oder ja, du fällst ab und bist raus. Es gibt zum Beispiel eine klasse Episode, ich weiß gar nicht, ob du bei der Vuelta dabei warst, das war, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, da haben wir einen Start verpasst, ging es neutral los, 10 Kilometer runter, Abfahrt.
Und das war, glaube ich, 2009.
Ja, und wir waren der
Gerald Letzte. War auch dabei, ne?
Naja, ich glaube, wir waren die Letzten, die sich hinten aufgestellt haben und gedacht, ach, der UCI-Kommissär, der fährt eh langsam bergrunter, wir werden das irgendwie schon aufholen. Und bei Kilometer 0 war ich abgehangen. Da war schon keiner mehr da. Da war niemand mehr da. Die sind so schnell den Berg runtergefahren, dass bei Kilometer 0 wir abgegangen waren. Da waren wir eine Gruppe mit Petacchi und ich glaube ich 7 oder 8 Mann. Und Petacchi wollte an dem Tag, er ist 5-mal vom Rad gestiegen und hat gesagt, er will nicht mehr, weil es eine 200er Etappe war, er will nicht mehr. Und sein sportlicher Leiter hat gesagt, mir egal, ich lade dich nicht ein. Da sind wir wieder vorbeigefahren an Petacchi. Dann ist er wieder aufgestiegen und wieder weitergefahren. Und irgendwie haben wir es dann 5 Kilometer vorm Ziel ins Corpetto geschafft. Und Petacchi gewinnt bei der Vuelta noch 5 Etappen. Ne? Also du musst einfach dieses Durchhaltevermögen haben und nicht sagen, gut, weil ich jetzt abgehangen bin, höre ich auf, sondern einfach berghoch deinen Rhythmus fahren, versuchen mit allen, alle mitzunehmen, alle mitzuschleifen, bergrunter alles, was geht, auf der Fläche alles, was geht und irgendwann fahren die vorne auch langsam. Ne? Also wenn du so ein gewisses Grundtempo hast, kriegst du die schon immer wieder ein.
Ja, das ist halt die Erfahrung, ne? Wovon ich eben gesprochen genau. habe. Also Das hast du dann irgendwann. Du weißt dann halt irgendwie, ja, okay, da kommt noch, die werden noch mal langsamer, die halten noch mal irgendwie zum Pinkeln an.
Genau.
Das sind immer so die Phasen im Rennen. Ne? Am Anfang, die erste Stunde, da geht halt irgendwie die Gruppe. Das kann auch mal ein bisschen länger als eine Stunde dauern, je nachdem, wie aussichtsreich das für die ist an dem Tag. Aber danach ist eigentlich immer vorne erstmal wieder, dann lassen die auch die Ausreißergruppe ein bisschen ziehen. Ja. Das Feld sortiert sich noch mal. Dann hast du dann schon noch mal immer so die Chance, da wieder reinzukommen, aber da brauchst du halt auch so ein bisschen Gefühl, wie viel kannst du jetzt dich zurückfallen lassen und so. Ne?
Du guckst dir ja im Prinzip am Abend vorher schon die Etappe an und weißt genau, wenn du das Profil siehst, bis wohin du kommen musst. Ne? Also du verlierst, wir haben früher mal gesagt, pro Kilometer berghoch 1 Minute, das verlierst du gegenüber den Spitzenfahrern und bergrunter holst du vielleicht nochmal 10, 20 Sekunden raus pro Minute, wenn du richtig am Anschlag bist. Und da weißt du halt, wenn es 30 Kilometer bis ins Ziel sind, 30 Minuten, eher darfst du nicht abfallen. Wenn du eher abfällst, wird es halt richtig eng. Ne? Also es sind alles so Dinge, die wusstest du schon. Und du wusstest vom Kopf her, wenn die Etappe angenommen 180 Kilometer war und der drittletzte Berg war bei 140, dann wusstest du, mein Endziel ist bei 140 und nicht bei 180. Und so hast du auch gekämpft. Ne? Und wenn du erst bei dem 140er abgefallen bist, dann wusstest du, hast gute Chancen, ins Ziel zu kommen. Ne? Da darfst du natürlich vorher nicht die Segel streichen, weil du vielleicht die Moral verlierst und keine Lust mehr hast oder was weiß ich.
Da muss man schon durchhalten. Wisst ihr, was so krass ist? Ich kann mich an diese ganzen Sachen gar nicht erinnern. Ich bin die Radrenn auch gefahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass...
Ja, Fossi, du hast die Sorgen ja nicht. Du hast die
Sorgen nicht. Aber ich habe mit Frühstück auch
Sprinter, du hast immer Stress als Sprinter. Ja, nein, also bei den Flachetappen musst du vorne reinfahren und bei Bergetappen musst du ums Überleben kämpfen. Also.
Bei Fossi kann ich mich immer erinnern, dass Fossi ja eigentlich selten im Gruppetto war. Ne? Aber wenn Fossi mal einen schlechten Tag hatte und hat berghoch gekämpft und ich habe mich dann so langsam hinten rangerobbt und er hat sich irgendwie mal rumgedreht und hat mich dann gesehen, dann ist eine richtige Sicherung durchgebrannt. Ne? Dann hat er gesagt, das kann jetzt nicht sein, was machst du hier? Da ist er links ausgeschwenkt und dann konnte ich meine Bahn weiterziehen und Fossi hat hinten mit dem Kopf geschüttelt, wo kommt der jetzt her? Ne? Also das war mal so, wenn Fossi mich berghoch im Radrennen gesehen hat, dann ist die Hauptsicherung durchgeknallt. Dann
das war nie ein gutes Zeichen auf jeden Fall.
Nee, das war kein gutes Zeichen, genau.
Bei mir war es genau andersrum. Immer wenn ich dich gesehen habe, dann wusste ich genau, hier bist du richtig.
Ja, das ist so, ne?
Aber, keine Ahnung, du hast ja, weiß ich, ich springe immer gerne von Thema zu Thema. Du hast ja mal vor Jahren so eine Kinderrennserie gehabt, ne?
Hast du die noch? Genau. Nee, bis dieses Jahr hatten wir sie, werden letztes Jahr 10-jähriges, wo sie Nachwuchs gehabt.
Und wird es ihm weiterhin geben, oder?
Gut, mit Corona hat sich das jetzt erstmal erledigt und da muss man wirklich von Jahr zu Jahr gucken, weil gerade in der Organisation sind wir zu zweit oder zu dritt, die dort 6 oder 7 Radrennen organisiert haben. Das ist natürlich zeitaufwendig, auch nicht immer einfach, deswegen muss man dort immer von Jahr zu Jahr gucken. Also wir haben für nächstes Jahr noch keinen Plan. Das Schlimme ist ja, dass die Sponsoren sind da. Ne? Also früher war es halt so, dass es war kein Geld da, um Radrennen zu organisieren, aber es waren Leute da. Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass das Geld ist da, also um Radrennen zu organisieren. Aber wenn du in die Runde rufst, wäre es freiwillig dabei, Samstag früh 100 Gitter zu stellen, dass alle irgendwie Regelschmerzen haben oder irgend Sonstiges haben und dort nicht am Start stehen. Das ist eher das Problem im Moment, was ich bei uns sehe.
Okay, und engagierst du dich irgendwie noch sonst weiter? Ich meine, du hast ja früher echt immer extrem viel gemacht mit deinem Radladen auch und so. Und du sagst, du hast jetzt 3 Läden mittlerweile. Du hast früher nur einen, oder?
Ja, ich hatte 2 und jetzt haben wir einen dritten. Ich mache noch ein paar Trainingspläne für ein paar Jungs, berate noch ein paar Jungs, aber ich habe ja, weißt du, ja auch bei Triebwerk mal im Auto gesessen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil die Jugend von heute macht es ja natürlich auch nicht einfach. Ne? Musste dazu sagen, ich habe nur mit meiner 15 Jahre Erfahrung und auch einen gewissen Anspruch an mich selber und auch an die Jungs. Ne? Was weiß ich, was Pünktlichkeit angeht, was Melden bei ihm geht, was Voraussetzungen fürs Training angeht, die ich mir selber auch setze. Ne? Und du siehst gerade in unserer heutigen Jugend, dass die mehr damit befasst sind, ihre Wattwerte jeden Tag zu kontrollieren und was weiß ich, das ist relativ schwierig. Wie ihr das auch schon gesagt habt, die Rennfahrer müssen in den jungen Jahren erstmal lernen, auch auf ihren Körper zu hören. Die Wattwerte sind sicherlich interessant, ohne Frage, ab einer U23. Aber du musst doch das Gefühl als Rennfahrer den Instinkt entwickeln. Wenn ich am Berg fahre und es attackiert einer, dann muss ich doch den Instinkt entwickeln, kann ich dort mitfahren, erstmal mitgehen, springe ich erstmal mit oder kann ich es nicht mehr und nicht auf meine Wattwerte gucken, zeigt mein Wattwert jetzt den Wert an, der mir sagt, dass ich mitfahren kann oder der Wert, der mir sagt, dass ich nicht mitfahren kann. Ne? Und das ist halt so ein bisschen in unserer heutigen Zeit ziemlich viel überwacht, ne? Die ganze Geschichte.
Aber wie denkst du, dass man da Abhilfe schaffen könnte? Also ich meine, ich habe das gleiche Problem natürlich auch in meinem Team und ich verbaue es mir natürlich auch selbst, weil ich natürlich auch sehr viel drauf achte. Aber ja klar, ich meine, ich bin jetzt gerade am Wochenende bin ich ein Trainingsrennen gefahren mit denen und war selbst Teil des Rennens. Und ich merke halt, wie ich, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre aus bin, halt viel intuitiver Sachen mache, einfach nach der Attacke, wie ich zurück ins Feld komme, mich wieder nach vorne bewege, in welcher Situation, in einer vermeintlich schweren Situation, trotzdem auf der Kante nach vorne rolle, weil man halt weiß, man hat einen gewissen Windschatten trotzdem von dem Fahrer vor dir. All solche Sachen, die halt die meisten Rennfahrer echt nicht mehr, also die haben das Gefühl dafür nicht, ne? Also die attackieren halt und dann kommen die zurück und lassen sich durchfallen. So, es gibt natürlich auch welche, bei denen ist das nicht so, die wissen schon, was sie zu tun haben. Aber ich würde schon sagen, dass das bei 90% der Fall ist. Und da frage ich mich immer, wie kriegt man die Jungs dazu, das wieder intuitiver zu tun? Und
aber hast du das auch schon gemacht, als du so jung warst wie die? Oder hast du das jetzt erst?
Nee, also ich habe.
Als alter Hase bist du da mitgefahren, jetzt Fossi zum Beispiel.
Nein, aber ich bin ja. Ich meine, zum Beispiel bei mir, Powermeter gab es in der U23 im letzten Jahr vielleicht mal im Höhentraining, sage sonst immer ohne. Aber die Radrennen, wie wir sie halt auch gefahren sind, war halt einfach ganz anders. So, das ist eine Taktik, gab es auch, aber sicherlich hat man auch Talent und einige Sachen sind einem leichter gefallen. Ich meine, als Profi habe ich mich ja auch zum Teil nicht schlau angestellt. Ich wusste, was man zu tun hat, aber ich habe es selbst ja auch nicht gebacken bekommen, sonst wäre ich sicherlich auch irgendwo anders gelandet bei einigen Rennen. Aber jetzt, nachdem ich aufgehört habe, Profi zu sein, habe ich bei jedem, sei es nur so ein Trainingswettkampf mit 10 Freunden oder irgendwo so eine Gruppe und wir spielen ein bisschen rum, habe ich auf einmal taktisches Geschick bewiesen, was ich als Profi selbst nicht auf die Reihe bekommen habe. Aber wiederum im Nachwuchs, bei Junioren, U23 hatte ich es ja auch, sonst wäre ich ja auch nicht Profi geworden. Also ich meine, allein ein gutes Bein reicht da nicht. Und das finde ich halt so krass, wie, ich weiß nicht, wer mir das beigebracht hat oder sehe ich auch durch die Tipps, wie so jemand wie Frösi, ne, der einen früh halt Tipps gibt.
Ja,
ist auch immer, ne? Ja, genau, ist auch relevant. Aber ich weiß halt noch, wie wir bei Milram so Sprintvorbereitung gemacht haben und ich dann versucht habe, für dich anzufahren, bei Polenrundfahrt zum Beispiel, und halt dann wie so ein Bekloppter auf dem letzten Kilometer, wo ich gerade irgendwie einen Korn gefunden habe, von hinten ankomme und denke, na gut, die 10 km/h Unterschied, die sollten jetzt erstmal kein Problem sein, der wird schon einmal Hinterrad springen und dann fährst du halt vorbei und ziehst auf jeden Fall andere mit, aber nicht deinen Sprinter, in dem Fall Frösi. Das sind so Dinge, aus denen lernst du halt und die Fehler machst du nicht nochmal. Und was ich schon sehe, dass die heutige Generation Fehler macht und die Fehler immer wieder macht und daraus nicht mehr lernt.
Genau, du musst das ein bisschen differenzieren. Ich finde einfach, dass bis zur U23, die eigentlich auf solche Dinger verzichten sollten, einmal um das Gefühl zu entwickeln, Radrennen zu fahren, den Instinkt durchzuentwickeln, wann muss ich mitgehen, wie Radrennen lesen lernen. Ne? Auf der anderen Seite bin ich natürlich, wenn ich in meine Zeit damals denke, ich habe bestimmt 30, 40, 50 Radrennen verloren, weil ich den perfekten Zeitpunkt nicht geschafft habe. Entweder ich stand zu früh im Wind oder zu spät. Und wenn ich das heute höre, da gibt's Performance-Manager, die werten die Wattwerte aus. Der sagt ja genau, wie letztens in dem Podcast mit euch, mit Dan, der dann sagt, pass auf, Rösi oder Pascal, du kannst 1600 Watt für genau 188 Meter fahren. Ne? Dann, wäre natürlich für mich damals richtig hilfreich gewesen, im Nachhinein eine Info zu kriegen, so und so, damit passt das. Ne? Aber schlussendlich muss ich doch die Entscheidung treffen im Radrennen. Und ihr wisst selber, als Sprinter ist das so, da zählen Bruchteile von einer Sekunde. Da werden Entscheidungen getroffen. Auf dem letzten Kilometer musst du vielleicht 10, 20 Entscheidungen treffen. Die musst du instinktiv richtig treffen, um ein Radrennen zu gewinnen. Fahr ich links, fahr ich rechts? Vertraue ich auf meinen Anfahrer? Habe ich das Gefühl, der ist zu langsam? Springe ich an ein anderes Hinterrad? Gehe ich links mit, gehe ich rechts mit? Und die Radrennen gewinnen, die haben einfach beides. Die haben den Instinkt, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und die haben natürlich die Power, das durchzuziehen. Ne? Und viele denke ich, dass der Mittelweg gut ist, dass du im Nachhinein sowas analysieren solltest, wo deine Fehler halt liegen und wie du besser werden kannst. Aber im Radrennen in den letzten, 5 Kilometern oder an kurzen Anstiegen oder so, müsstest du das Ding einfach wegschalten, auf deinen Instinkt halten. Klar, bei einer Tour, wenn du 10 Kilometer berghoch fährst, dann wissen Froome oder wer auch immer genau, wie viel Watt er fahren muss, ne, um nicht über die Schwelle zu kommen. Dann braucht er das Ding. Aber gerade als Sprinter sollte so ein bisschen mehr auf deinen Instinkt achten, finde ich. Ne? Vielleicht ist es so ein bisschen oldschool, aber ja.
Ja gut, aber natürlich trotzdem die Frage, also klar, kann man am Power mit dem festhalten, aber warum unsere Generation noch das anders gelernt hat im Nachwuchsbereich und das jetzt nicht mehr der Fall ist. Sicherlich Powermeter ist ein Grund dessen, aber trotzdem muss es ja irgendwo herrühren.
Die anderen werden sicherlich. Ich glaube, ja. Also bei mir ist es so, ich hatte ganz andere Lehrmeister und ich habe sicherlich auch mit viel Respekt auf meine Lehrmeister gehört. Ich habe einen Trainer gehabt, damals als Leipzig Junger, dem habe ich blind vertraut. Ne? Der ist heute du musst das und das und das machen und dem habe ich vertraut und habe damit meinen Erfolg gehabt. Heutzutage die Generation, wenn ich heute sehe, dass ich Leuten Trainingspläne schreibe, die rufen mich dann nächste Woche an, ich habe im Internet gelesen, auf www irgendwas, ich müsste jetzt mal ganz anders trainieren. Ne? Also die haben auch dieses Vertrauen nicht und sind heute so sprunghaft und ihr wisst ja selber, einen Rennfahrer machst du nicht innerhalb von einer Woche oder 2 Wochen oder 4 Wochen, denn das braucht eine gewisse Entwicklung. Ne? Fossi, du weißt das selber, du schreibst ja keine Trainingspläne jetzt und sagst, in einem Monat wirst du Topstar, sondern das dauert 3, 4, 5 Jahre und du musst dich halt auch gut entwickeln und da ist jeder Schritt, den du machst, der muss halt auch wohl überlegt sein. Ne? Und ich hab das auch nochmal zurück auf Gerolsteiner Zeiten. Ne? Ich war im Trainingslager mit Gerolsteiner und Junge hat draufgeschrieben, pass auf, du musst 6, 6,5 Stunden GA locker fahren. Und ich bin früh raus, bin gefahren und Rebellin und die ganzen Italiener, die sind 2 Stunden Solaire hoch und runter geknallt, 2 Wochen lang. Ich habe gesagt, du, ich habe keinen Bock mehr, 6 Stunden GA zu fahren und die anderen fahren 2 Stunden Anschlag. 4 von der italienischen Kombo sind dann irgendwie mal hops gegangen, 3 Wochen später oder 6 Wochen später. Ne? Da hat mein Trainer auch gesagt, irgendwo muss es herkommen. Ne? Also muss die Grundlage halt irgendwo auch mal fahren, gerade im Frühjahr.
Ja, aber wo du es gerade angesprochen hast, so Lehrmeister, ich glaube, das ist so ein bisschen weggefallen. Ne? Ich finde, so die in den Jugendklassen, da sind nicht mehr so viele, ja, vielleicht Leute, die Wissen weitergeben. Also ist jetzt meine Erfahrung, so die letzten Jahre habe ich immer wieder so, ja, Fahrern in der U23 auch wirklich auf einem guten Level erstmal beibringen müssen, in welche Richtung wechselt man, wenn der Wind von rechts kommt, ne? Also das musst du dir mal vorstellen, das habe ich früher als Schülerfahrer gelernt, ne?
Und, aber es weiß
auch
halt.
Dann gibt's auch so, dann später, ne? Ich glaube, es fehlt jetzt auch, man merkt einfach auch in Deutschland zumindest, dass es fehlen noch die Radrennen, wo auch mal die Profis mit dem U23-Bereich zusammenfahren können, wie es früher halt immer gab, ne? Ja, so, wo man stimmt. Sich eben nochmal da auch mal ein bisschen lernen kann, ne? Also die sind ja völlig auf sich alleine gestellt, die U23-Fahrer, und gehen dann gegebenenfalls zu den Profis hoch, aber es gibt kaum noch Überschneidungen mehr, außer in der deutschen Meisterschaft eigentlich. Ne?
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, dass die Jugend heute überheblicher ist, dass es alles viel schnelllebiger ist, dass die wollen schneller zum Erfolg, ne? Die kapieren nicht, dass das Entwicklung braucht, ein halbes oder ein Jahr, dann sind natürlich die Eltern da, ne? Die dann auch immer, gerade bei den Kindern U13, U15, die quatschen rein, wo du sagst, pass auf, es reicht ja Alu-Rahmen mit einer 10-Gang Shimano, um schnell Rad zu fahren, ne? Die Eltern sind halt der Meinung, nee, es muss ein Carbonrahmen sein mit Carbonlaufrädern. Die rollen das Rad von hinten auf, ne? Wo wir damals noch angefangen haben und um unser Material gekämpft haben. Das gibt es heute nicht mehr. Es wird alles hingestellt und versucht über Geld oder sonst irgendwelche Dinge wegzumachen. Aber das funktioniert nicht. Ne?
Ja, ich weiß nicht, Andi und Robert, ihr könnt das vielleicht bestätigen, auch jetzt so als Lehrmeister ist, glaube ich, ja, jetzt wahrscheinlich nicht für einen Bergfahrer oder vielleicht auch, ist aber so ein guter Sprinter, glaube ich, immer ein super Mann. Weil du als Sprinter halt, wie Andi, du schon gesagt hast, du bist immer unter Stress. Und du musst dir ja eigentlich, selbst wenn du am Schluss noch einen Sprint fahren musst, musst du dir deine Kraft noch so aufheben im Radrennen, dass du die halt am Schluss noch übrig hast. Deswegen glaube ich, kann ein Sprinter viel effizienter und schlauer fahren und teilweise.
Ja, also das ist ja Hauptaufgabengebiet, ne? Ja. Irgendwie alles zu sparen bis zum letzten Sprint.
Genau.
Und du bist ja auch ansonsten über den Tag verteilt, bist du ja eigentlich der vom Motor her der schlechteste.
Der schlecht motorisierteste,
Fahrer,
so genau, schon, ne? Richtig.
Und du musst halt immer gucken, wo du irgendwo einen Korn sparen kannst, eben in so Situationen, Windkante, überhaupt Positionierung im Feld.
Mit was gehst du mit was nicht, ne?
Das, ja, hast du als Sprinter bestimmt schon irgendwo so in deiner DNA drin, glaube ich. Ja. Das war auch zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, so ein bisschen, oder das war vielleicht auch immer schon so ein Problem von dem Jonas Rutsch, der einfach immer zu den stärksten Fahrern gehört hat und einfach nie gelernt hat, wie kann ich meine Kraft richtig einsetzen oder wo kann ich mir jetzt noch besser was sparen. Ne? Also, ja, würde ich so, kann man so sagen, glaube ich, ne? Wenn du eher so, wenn du immer darauf angewiesen bist, auch überall, wo es geht, zu sparen, dann lernst du es halt auch gezwungenermaßen so ein bisschen, ne?
Genau, und hast am Ende noch die meisten Reserven, wenn es zum Sprint kommt. Das ist, und dann muss natürlich, wenn du auch die meisten Reserven hast, muss am Ende alles passen. Ne? Das ist sicherlich immer ganz einfach.
Kannst du so ein bisschen erklären, mit welcher Einstellung, sagen wir mal, du hast jetzt gut Kraft gespart über das Rennen und es geht auf die letzten 5 oder 10 Kilometer oder so. Und wie bist du dann an deinen Sprint rangegangen? Beziehungsweise auf was hast du besonders geachtet? Oder wie war so dein Mindset da am Schluss? Ist das so, es gibt ja so Leute, die sagen, die sind dann ein anderer Mensch am Schluss, irgendwie aggressiver oder wie war das bei dir?
Nein, du musst den Hebel umlegen, das ist schon klar. Die letzten 5 Kilometer sind schon speziell. Du hast deine 4, 5 Fahrer oder 6, je nachdem, wie viel Konkurrenz da ist, die du immer irgendwie im Augenwinkel behalten musst. Aber du bist in so einem Tunnel. Du hast vielleicht so, ich habe immer gesagt, so einen 3 Meter Radius um dich rum, den du beobachtest. Für mehr hast du auch keine Zeit. Und du musst halt unheimlich viel Entscheidungen treffen in den letzten 5 Kilometern, die möglichst richtig sind. Weil in dem Moment, wo du eine falsche Entscheidung auf den letzten 5 Kilometern triffst, tut die unheimlich weh. Also wenn dich links jetzt ein Zug überholt und du entscheidest, da nicht mitzugehen und dann kommen noch 50 Mann mit, bist du auf immer an Posi 60 bei Kilometer 4. Dann hast du 2 Chancen. Entweder du fährst jetzt vor Position 20 oder 15 wieder und investierst relativ viel Kraft, bist aber dann vorne, oder du hängst auf Position 60 und wartest, dass vielleicht noch ein Zug rechts vorbeigeht. Ne? Das sind relativ viele Entscheidungen, die dort gefällt werden müssen. Und das ist halt auch der Unterschied, wenn du einen guten Anfahrzug hast oder idealerweise einen guten Anfahrer, den ich 2007 und 2008 mit Sven Kraus hatte, der dir die Entscheidung abnimmt. Ne? Also da konntest du blind hinterherfahren und du wusstest genau, der Typ bringt dich bis 200 Meter vor der Linie und der Rest ist easy. Wenn du natürlich so ein Typ dann bist wie bei Milram oder vorher bei Nürnberger, wo du auf dich alleine gestellt warst, dann ist es natürlich schwierig, dort auch immer die richtige Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise musst du dann die Kraft investieren, selber nach vorne zu fahren, und die fehlt dir dann auf den letzten 200, 250 Metern. Deswegen sind so Kombinationen wie aktuell Selig-Ackermann, ne, die sind Gold wert. Ne? Die verstehen sich privat. Wenn du die im Radrennen siehst, die funktionieren. Der Selig nimmt den Ackermann aus dem Wind raus. Eine bessere Kombo gibt es im Moment gar nicht. Ne? Das muss man mal so sagen. Das war wie früher Renshaw Cavendish. Ne? Mhm. Ganz vorher war es noch mit Petacchi, der hatte halt seine 5, 6 Mann, da war das noch idealer, der musste ja eigentlich bis ins Ziel gar nicht mehr treten, ne? Der wusste, wenn er das erste Mal Wind auf der Nase kriegt, muss er antreten, ne? Mhm. Und dann hat er es auch 10 Sekunden später geschafft. Dann hat er schon blinde Arme hochnehmen können. Ne? Das sind so Kombinationen, wenn du die hast, dann sollte man die auch nie aufgeben, auch nicht dann sollte man auch als Sprinter diese Kombination versuchen zu wahren, weil sowas kommt nicht ein zweites Mal in dein Leben. Das ist garantiert.
Was war dein schönster Sieg? Was ist dein Lieblingsrennen?
Ja, mein Lieblingsrennen ganz einfach, Giro. Dann bin ich 8-mal gefahren, habe ich 3 Etappen gewonnen. Und mein schönster Sieg war Mailand 2006, letzte Etappe in Italien. 3 Wochen gequält, 20 Tage nur am Anschlag gefahren und zum Schluss der Arme hochgenommen. Der erste große bei einer Grand Tour, den vergisst du nicht. Ne? Das ist leicht zu beantworten.
Quattro Formaggi oder Spaghetti-Eis, was ist dein Kraftfood? Staufi meinte, du hast bestimmt einen Grill da stehen, wenn wir dich jetzt zuschalten, aber es scheint nicht so zu sein.
Ich habe überlegt, ob ich eine Wurst mir auflege, das stimmt. die Story habe ich auch gehört, Staufi, aber das ist nun mal so, dass du bei einer Grand Tour, bei uns war das damals so, du musst halt irgendwie die Kalorien reinkriegen, ne? Und wenn du jeden Abend oder jeden Früh das Gleiche isst, Müsli, Spaghetti oder Nudeln, dann hängt dir das spätestens nach 10 Tagen so zum Hals raus, dass du für eine Bratwurst einfach mal alles geben würdest. Ne? Oder ein schönes Wiener Schnitzel oder irgendwas. Und beim Giro ging das immer noch. Ne? Bei der Tour war das schon wesentlich unangenehmer.
Was fährst du denn aktuell für ein Rad? Also, was fährst du für ein Rennrad?
Also, ich fahre ein Bifossi, ein Cannondale Super Six als Rennrad. Und ein OPA als Mountainbike.
Mhm. Okay.
Mhm. Stimmt, was bist du für Händler? Kennt ihr und was machst du noch?
Nee, OPA, Stevens und Cube.
Ah, okay. Aber früher hast du Kennedy auch gehabt, oder?
Genau, letztes Jahr oder vor 2 Jahren habe ich noch Kennedy gehabt. Ja.
Da weiß ich mich noch, wie sie bei dir eingebrochen hatten. Waren wir, glaube ich, irgendwo beim Radrennen oder du warst schon bei United Healthcare, wie sie den Laden ausgemacht haben.
Schlechtes Thema, nächstes Thema.
Und wie viel fährst du noch so? Also nur am Wochenende immer die 2 großen Touren? Oder?
Also ich hab mir bei Strava jetzt ein 6.500 Kilometer Ziel gesetzt. 10 schaffe ich nicht mehr, weil, wie gesagt, ich schaffe eigentlich bloß noch sonntags zu fahren. Ne? Okay. Und da will ich aber auch immer meine 100, 120 müssen dort auch kommen, auch im Winter irgendwie, dass ich meine 6,5 schaffe. Ja. Und dann halt immer
das
mal.
Das habe ich bei mir auch festgestellt, ne, dass ich würde eher lieber lang fahren als nur so 40 Kilometer oder so. Da denke ich mir so, das lohnt sich irgendwie gar nicht. Ne?
Nee, da habe ich auch keine Lust, mich umzuziehen und dann so duschen für 2 Stunden Fahrrad fahren. Das
Ich habe keinen Bock, länger als 2 Stunden zu fahren. Lohnt sich voll, für eine Stunde umzuziehen.
Das ist genau wieder das Thema. Mit Rebellin fährt 2 Stunden Anschlag berghoch und Rosi.
Genau. Es gibt manchmal so Tage, wo ich alleine bin und dann auf Strava Kronjagd gehe. Da habe ich schon Bock drauf, dann mal einfach mal 2 Stunden komplett durchzudrehen. Oder der Rennfahrer steckt halt noch in dir. Ne? Du fährst jetzt am Wochenende ich fahre mal mit 5, 6, 7 Kumpels. Und dann die letzten 20 merkst du halt schon, wenn du den Lenker unten anfasst und deine Jungs häscheln und du sagst, Jungs, wer mitfahren will, kann mitkommen. Was geht ab, ne? Und du freust dich dann, wenn irgendwie jeder Einzelne nach Hause fährt, die letzten 20, ne? Und dann freust du dich, ach, es geht irgendwie noch, ne?
Aber holst du richtige Segmente oder machst du nach Alter?
Nein, wenn denn richtige Segmente. Fussi, so ein Absturz haben wir. Richtige Männersegmente hole ich mir noch.
Aber was für welche dann? Aber flache.
Ich glaube, Frösi kann auch echt wellen. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist wie so ein Pitbull, der auf einmal so hochrennt.
Ja, genau. Muss
man
also wenn der einen Alpenpass übersteht, ja, dann kann der mit den Watt, die er treten kann, einen kleinen Berg aber richtig hochfahren.
Genau. Also das teste ich auch ab und zu noch aus. Das ist nicht so, da bin ich auch ehrgeizig. Ne? Also wenn ich habe einen Kumpel, mit dem bettle ich mich immer, wenn ich da abends im Bett liege und dann bing, du hast den Komm verloren, dann aber morgen ich habe zum Glück ein paar, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, sehe ich so ein paar Windräder. Wenn die ideal stehen, ne, da wird der Arbeitsbeginn nochmal eine Stunde nach hinten verschoben. das geht aber schon zu noch.
Da musst du aufpassen jetzt, ne? Aber ich frage dich jetzt trotzdem, was ist denn so dein Lieblingskomm, der bei dir in der Gegend ist? Ich muss jetzt mal sagen, welchen hast denn du da?
Geh mal auf mein Strava-Profil, da siehst du ein paar, die ich habe. Es gibt so ein paar Mountainbike-Comps, die sind halt auch, sagen wir mal, richtig crazy. Also wir haben an den Seen bei uns, gibt es so Single-Trails mit dem Mountainbike, die sind so 1,5 bis 2 Kilometer lang. Dort musst du schon teilweise mit dem Mountainbike mit 40, 45 durchbrettern, ohne dass du siehst, dass irgendwo jemand kommt. Die sind schon ein bisschen... Also Sonntag früh um 10 würde ich da nicht unbedingt lang fahren, weil wenn dort einer mit dem Hund steht, da wird es schon eng. Das sind auch die Comps, die ich so ein bisschen mag, weil dann, da sehe ich auch immer, dass ab und zu mal einer probiert, aber ja, dann nach 500 Metern wahrscheinlich abbiegt und denkt, der ist
nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Philipp Gilbert hat doch jetzt bei der La Redoute einen Comm gefahren und 2 Tage später ist direkt irgendein 20-Jähriger noch schneller gefahren.
Ja, das hast du halt.
Es sind 2 Leute schneller gefahren, 2 U23-Fahrer.
Also auf die Entwicklung wirst du halt auch nicht stoppen können. Ich bin 42, wenn jetzt einer mit 25 kommt und denkt, ich knall mal alle Fröse seine Komms weg, dann ist es halt so. Ne? Dann ist er halt auch irgendwie schneller. Dann versuche ich nochmal ein bisschen zu trainieren. Irgendwann verliere ich die Lust, weil mir 5 oder 8 Sekunden fehlen, weil ich denke, die kriege ich nicht. dafür habe ich genug gebettelt in meinem Leben.
Frösi, ich finde dich nicht auf Strava. Aber also...
Doch.
Ja doch, also du folgst mir doch bestimmt, oder?
Ich folge dir, ja. Nee, du musst einfach mal...
Ich habe Robert Förster eingegeben, da kommt irgendwann Robert Förster, Mann. Der hat zwar so Oberschenkel wie du, aber das bist nicht du.
Warte, pass auf, jetzt habe ich dich gerade mal rausgeklingt. Ich weiß gar nicht, wie mein... Na doch, warte mal.
Das können wir schon gefunden.
Frösi, gib mal Frösi ein.
Wonach hast du jetzt gesucht, Paul? Nach Robert Förster oder was?
Ja klar, nach Robert Förster, ist ja sein Name.
Gib mal Frösi ein.
Ja, habe ich.
Und?
Ja, da kommt Frösi, aber da ist so einer auf dem Mountainbike.
Habe ich gesagt, dass ich mit Mountainbike fahre oder habe ich nicht gesagt?
Ja, aber der sieht nicht aus wie du, der sieht aus wie ein Hobbyfahrer. Frösi, genau. ...
Ja, genau. Ich bin ein Hobbyfahrer vor sie.
Aber das sieht echt nicht aus wie du, das sieht aus wie so ein langhaariger Hobbyfahrer. Aber gut, das bist du anscheinend doch du.
Was bin ich?
Da kann ich direkt mal vergleichen, wie viel wir jetzt schon gefahren haben.
Genau.
Du musst ja ein bisschen anstrengen, Frösi. Da hängst du ein bisschen hinterher.
Ich hänge hinterher, aber wie gesagt, ich habe ja nur Sonntagszeit. Du hast ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Und du fährst mit deinen Jungs immer. Als Trainer ist natürlich geil, du kannst mal eine Trainingseinheit mit deinen Jungs fahren.
Nee, das mache ich nicht.
Ja klar, hast du vor uns gesagt, du fährst Trainingsradrennen.
Ja, so, ja, gut, das stimmt.
Ja, siehst du. Ich höre dir zu.
So wie früher.
So wie früher.
Ne? Genau.
Der Fuchs, der schläft nicht, der schlummert nur.
Warte mal, nee. Also ich meine, Besenwagen-Erlebnis hattest du ja nicht, weil du saßt nicht gerne im Besenwagen. Aber Hungerast, würde mich jetzt echt mal interessieren, weil da kann ja auch nichts sein.
Oh, 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 oh. Da gibt's
dein schönster, bitte.
Mein schlimmster. Kann ich dir sagen? Also ich hatte zwei richtig schlimme. Der eine war bei der Vuelta Guatemala. Das war 2001. Richtig heiß, 40 Grad. Gab nach 40 Kilometern eine Sprintwertung. Mein Teamkollege hat gesagt, er fährt für mich an, gewinnt die aber dann leider. Und ich war bei 40 Grad schon total im Delirium, ging dann noch 140 Kilometer weiter. Und ab 30 Kilometer vom Ziel weiß ich gar nicht mehr. Null mehr. Also ich war so im Delirium, dass ich nur noch weiß, dass mich 50 Meter vor der Ziellinie jemand angetippt hat, als ich am Straßenrand saß und sagte mir, Junge, fahr wenigstens noch über die Ziellinie. Also ich habe 50 Meter vorm Ziel gesessen, habe mir eine Cola reingeschüttet und weiß weder, wie ich mich hingesetzt habe, wie sonst noch irgendwas. Und ja, also das war der erste. Und der zweite war zur Friedensfahrt, zum Pustevni. Da gab's drei Runden im Pustevni, das war so ein Berg in Polen hoch. Damals mit Wiesenhof oder mit Bunte Berthe. War Steffen Radochler bei mir im Team und fragte mich bei der zweiten Runde, sag mal, hast du noch ein paar Riegel? Und ich sage, ja, hier hast du einen oder zwei. Und dann sagt er, ja, gib mir mal noch einen. Und dann habe ich noch einen gegeben. Alle, die ich hatte, und bei der dritten Runde hoch, habe ich gemerkt unten schon, wie das Licht ausging. Und keiner hatte mehr irgendwas zu essen. Und dann habe ich so 5 Kilometer vorher angefangen zu heulen oder irgendwie, ich konnte nicht mehr, ich sage, nehmt mich mit, ich war im Gruppetto, ich konnte dort auch nicht raus, weil ich wusste, dass ich raus bin. Ja, und dann haben sie mich irgendwie oben gerade noch so über den Zielstrich geschoben, also hat mich dann noch relativ viele Leute geschoben. Bin dann zum Milram ins Auto und dann hatte der Lange Lötsch, der war damals Mechaniker bei uns, der hat mir dann 24 Bunte Berthe Joghurts hintergegeben, die hatten damals gesponsert, ne? Mhm. Im Hotel waren die alle. Also die habe ich dann auf der Rücksitzbank irgendwie alle weggefädelt. Ich saß dann auch, glaube ich, 3 Tage hintereinander nur auf dem Klo, weil alles, was oben reinkam, kam unten wieder raus. Aber ich habe wirklich 24 Joghurts auf dem Weg ins Hotel dort irgendwie vernichtet. Ich war so planiert, das war unglaublich. Ja. Also es gab schon ein paar Hungeräste, die dort wo man Geschichte hätten schreiben können.
Ja, das kann ich mir dir aber echt auch vorstellen. Aber jetzt habe ich dann trotzdem noch eine Frage, wo du bist ja auch relativ geradeaus. Mhm. Wer war dein schlimmster Teamkollege?
Mein schlimmster Teamkollege war auch gleichzeitig dein Teamkollege, ne? Holländer.
Ah, also so geil, Mann. So geil, endlich mal einer, der mich versteht. Oh, Fusi,
ja. Siehst du? Niki, the quick Niki. Also als der bei uns war, war der wirklich noch, ich sag mal, von anderem Stern. Da sind wir Tour gefahren, alle halten an zum Pinkeln und unser Teamkollege attackiert vorne. Also das war wirklich, der war speziell. Als er dann das Team gewechselt hat, scheinen die irgendwas mit dem gemacht zu haben, dann fuhr der richtig schnell Rad, richtig gute Radrennen, aber als der bei uns gefahren ist, hätte ich damals bei Milram unterschrieben, dass das der dümmste Rennfahrer der Welt ist. Aber wie gesagt, der hat sich dann auch gemacht, ne? Der hat sich entwickelt, wie auch immer.
Ja, sieht man ja.
Sieht man ja, genau.
Genau. Na gut, dann sind wir da auch wieder einer Meinung. Freut mich.
Genau.
Hast du noch eine Nominierung für uns? Deutschsprachiger Radsportler oder Funktionär, was auch immer, den wir mal reinholen sollten, der was zu erzählen hat?
Eigentlich Vogte.
Haben wir schon drüber nachgedacht letztens?
Ja, aber ich glaube, wir haben nicht genug Sendezeit.
Vogte musste nehmen, weil Vogte ist, wie gesagt, es gibt ja einen Idioten, das war Niki Terpstra und ganz speziell Jens Vogt ist für mich immer so, wo ich sage, der hat mich entweder zum Wahnsinn gebracht im Radrennen. Also, bestes Beispiel, wir fahren in. Ich habe zwei Beispiele, Jens Vogt, ne, ganz kurz immer Sendezeit übertragen. In Frankreich, Rennen, Windkante, ich hänge an vorletzter Stelle, bin voll am Catchen, 190 Puls, bin kurz vorm Abreisen. Jens Vogt kommt neben der Windkante neben mich und guckt mich an und sagt, Frösi, kennst du das Gefühl, keine Schmerzen zu haben? Und ich so, was, Alter? Und der fährt vor und ist weg. Ne? Ich fall dann ab und habe ich bis heute nicht verstanden. Oder wir fahren Tour auf California, starten ganz hinten und fahren, glaube ich, mit 55er Schnitt los und Vogte kommt dann irgendwann zu mir neben mich und sagt, ich zeig denen jetzt mal, wie man mit 60 attackiert. Ich sag, du bist geklappt, wie man 60 attackiert. Und wir kommen ins Ziel, ist er Wert gewonnen. Jens Vogt, ist Wert gewonnen. Ja, der hat auf der Windkante attackiert, ist dann mit Liebe Leipheimer, hat er noch am Berg abgehangen und ist hat dann irgendwie gewonnen. Also Vogt ist so eine Spezialnummer, der hat so, der ist wirklich zur Lebzeit eine Legende gewesen. Also das ist, der hat Dinger teilweise gebracht, wo du einen Glauben verloren hast. Aber der war einfach so der, cool, ne?
Der hat auch aufgehört, hat er zumindest mal selber behauptet, weil sich die Art und Weise, Rennen zu fahren, sich so verändert hat, dass er im Rennen keinen mehr zum Quatschen gefunden hat. Ja, also es hat ja irgendwann angefangen, dass die Teams sich also wirklich mit der kompletten Mannschaft so hintereinander aufreihen und dann immer der Erste in der Gesamtwertung fährt vorne und dann so weiter. Und das geht ja dann wirklich bis hinten durch. Ne? Also es gibt ja kaum noch so ein gemischtes Fahrerfeld teilweise bei den Rennen. Einfach so in der Phase, wo es ruhig ist. Ne? Und da hat Vogt gesagt, ja nee, also ist ja jetzt langweilig so geworden in den Rennen. Ich höre, dann höre ich lieber auf. Also es war ganz am Ende dann. Ne?
Aber ja. Ja, du, Fossi?
Ja, meine erste Begegnung mit ihm war auch im Training um Berlin. Sind wir sprichwörtlich rund um Berlin gefahren mit dem Rad. Ich glaube, erst letztes Jahr Junioren oder erstes Jahr Männer. Da bin ich neben ihm gefahren und der hat einfach nicht aufgehört zu reden. Ich habe immer nur Ja gesagt. Ja, also ich konnte halt auch nicht sprechen, weil wir in der 38 gebügelt sind. Damals gab es sowas wie Aero-Räder noch nicht und schon mal gar keine Aero-Felgen. Das war unglaublich. Er hat einfach nicht aufgehört zu reden. Ne?
Ja, können wir uns ja mir hat er mal gesagt, Frösi, ich kann nicht aufhören mit Radfahren, ich habe 6 Kinder und eine Frau, die hat meine Kreditkarte, ich kann nicht aufhören mit Radfahren. Hat er zu mir immer gesagt, ne? Also er ist so relativ lange noch gefahren. Aber
das Vogt hat, das so hat er jedem
Nummer,
gesagt.
Die, ja, Vogt ist so eine Nummer, die kannst du schon mal, die ist sicherlich auch interessant.
Okay, gut. Anfrage ist raus. Jo, genau, zwei Stunden haben wir schon wieder überschritten hier.
Tut mir leid, mein Wein ist auch fast alle.
Gar kein Problem, aber das ist ja dann gutes Timing.
Aber der schenkt auch immer irgendjemand im Hintergrund nach, oder? Also du trinkst das Ganze, das Ding wird nicht leer.
Das
wird
nicht leer, das bodenlose Glas, ja.
Sehr gut. Frösi hat mich gefreut, dich mal wiederzusehen. Hast du ja nicht
großartig
verändert.
Ja, ihr denkt an meine Südafrika-Geschichte, ne?
Mhm.
Ich hebe Epic, ich bin dabei.
Ja, ey, da habe ich wirklich heute auch noch drüber nachgedacht. Ne? Ich habe so gedacht, so, pass auf, ich bin ja diesen Berg heute raufgefahren und dachte mir so, ey, obwohl du jetzt eigentlich schon ein bisschen besser hier raufkommst, ne? Also,
Cape Epic
das ist ja total unrealistisch, mit Fossi nochmal irgendwann ein Bergrennen zu fahren oder irgendein Rennen, wo es mal bergauf geht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da könnten wir so ein Preisausschreiben machen, wir suchen uns irgendwie Mitfahrer, aber
brauchst du nicht.
Wir beide, das
ich,
doch.
Genau, ich opfere mich für die Nummer. Fossi. Ne? Staufi, nee. du machst die PR dort vor Ort und ich fahre mit Fossi um die Wette.
Beide können jetzt so eine Gewichtsklasse Tag-Team bilden.
Aber ich bin natürlich so ehrgeizig, dass ich auch Fossi nochmal an seine Grenzen bringen will.
Ne? Genau, ich kann dir genau sagen, wie das ist. Der sagt, ich merke es nämlich schon ganz, der will nämlich gar nicht mit dir fahren, der will nämlich selbst auch richtig Sport machen da. Und
ich will den Gesichtsausdruck von Fossi noch vor 10 Jahren mal erleben, ne? Wenn er sich rumdreht und der Dicke ist immer noch da. Ne? Das machst du jetzt noch hier.
Ja gut, aber du weißt schon, das ist Mannschaftssport. Ich müsste dich dann schon immer hinter mir sehen, idealerweise. Aber ich finde der Gedanke, dass du und Stauwut Samfahrt, dann wie viel Kampfgewicht habt ihr denn? 180 Kilo müsstet ihr dann so sicherlich zusammen auf die Waage bringen, oder?
Ja, was wiegst du, 95, Staufi?
Ja.
Ne, dann haben wir 180. 85 habe ich. 86. Schwankt immer zu Weihnachten nochmal 90. Je nachdem.
Zu Cape. Ja, Cape Epic ist ja nicht, zum Glück noch ein bisschen später.
Genau.
Hat mich gefreut und wir hören uns irgendwie.
Genau, so machen wir's.
Vielen Dank.
Bleiben in touch.